Herzlich willkommen
beim Podcast
Per Anhalter durch die Fantastik.
Per Anhalter durch die Fantastik ist ein Podcast über Literatur,
Filme
und Spiele aller Art. Und jetzt anschnallen
und lausche auf.
Hallo liebe Freunde der Fantastik. Wie ihr das jetzt hören werdet, bin ich nicht dabei bei dieser Folge, weil wie das Leben manchmal so spielt, kommen doch einige Steine, die muss man erstmal überwinden und deswegen ist meine Zeit gerade sehr knapp. Ich bin ziemlich eingespannt und habe diesmal nicht mitgemacht. Zum Glück hat sich aber der Ingo, der Greifenklaue, bereit erklärt, für mich einzuspringen und so gibt es dieses Mal eine kleine Sonderfolge mit Matze, Michel und dem Gast Ingo. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören und demnächst geht's regulär weiter. Keine Sorge, ich bin nicht komplett weg. Es ist gerade nur etwas schwierig. In diesem Sinne, spielt schön weiter, habt viel Spaß und bis bald.
Herzlich willkommen zur Sonderfolge
Nummer 2. Nee, Nummer 3. Wir sind schon bei Nummer 3. Wir haben heute zu Gast den Ingo, aka Greifenklaue. Den kennen die meisten wahrscheinlich eher unter seinem Nickname. Ingo, herzlich willkommen bei uns.
Hallo Ingo. Ja, hallo, ich fühle mich gut aufgehoben.
Erzähl doch mal ein bisschen was. Warum bist du eigentlich hier?
Ja, ich vermute mal, es geht um Rollenspiel. Das betreibe ich jetzt schon seit etwa 30 Jahren. Und seit 20 Jahren bin ich im Fansign-Sektor aktiv. Das heißt, habe mein eigenes Fansign, die Greifenklaue, gegründet und geschrieben. Und der Name ging dann irgendwann auf mich über. Irgendwann hat das Format von Fansign auf Blog gewechselt. Mit der Slay habe ich ein weiteres Fansign geschrieben. Mhm. Außerdem bin ich bei Rezis immer aktiv gewesen. Das heißt, vor 20 Jahren hat es angefangen mit der Sphinx. Das war ein DIN A6 Rezi-Fansign, über die sich die Szene sozusagen verbunden hat. Das heißt, man hat da neben den professionellen Rollenspielsachen auch ganz viele Fansigns rezensiert und so weiter, sich gegenseitig kennengelernt. Ich hatte die Chance und Gelegenheit, das letzte Fansigner-Treffen zu veranstalten. Die, ich glaube, es hieß Kontrolle. Ja. Konnte da auch ein paar Leute kennenlernen aus der Szene.
War das die mit den Kontrolle-T-Shirts?
Nee.
Nein? Das waren andere, ne?
Das waren andere, ja.
Genau. Das war der Kontroll.
Genau.
In welchem Zeitraum reden wir? Also das, was du da jetzt so sagst mit der Sphinx, wann war das so ungefähr?
Das ging vor 20 Jahren los. Irgendwann.
Also irgendwann so plus 2000. Minus 2000.
Ja. Mhm, okay. Schon ein bisschen davor, meine ich. Genau, und irgendwann hat sich die Sphinx aufgelöst und die Redakteure wurden von der LORP übernommen, der Library of Roleplay, die dann zeitweise eine relativ große Rollenspiel-Webseite war. Dann aber leider vernachlässigt wurde und wieder heute wahrscheinlich recht unbekannt ist.
Na gut, viele wenden sich ja dann quasi irgendwann durch Beruf oder ähnliches dem Hobby ab, zumindest teilweise, oder gehen dann noch in ihre Privatrunden wahrscheinlich.
Ja, es war so, dass das Schlüsselloch sozusagen war der Stefan Sauerbier, der Informatik studiert hat und als er halt fertig studiert hat, hat er halt merklich an diesem Projekt vernachlässigt und naja.
Kommt wahrscheinlich deine Familie, Arbeit.
Ja, also genau.
Wie das bei so vielen ist. Ja, schön, dass du da bist, Ingo. Wir müssen vielleicht einmal ganz kurz darüber aufklären, warum hier der weibliche Anteil fehlt.
Genau. Joanna ist einfach gerade hart eingespannt und deshalb haben wir uns Verstärkung gesucht.
Immer diese Studenten.
Prüfungsphase ist halt so.
Meine ist schon durch. Naja. Ne? Genau.
Ja, ja, wir deswegen geben Verstärkung zu sein.
Ja, na, sehr klar. Schön.
Genau. Ja, du hast ein paar Mal jetzt eben Fanzines angesprochen. Also die Greifenklaue ist ja so ein bisschen im Dornröschenschlaf, sage ich jetzt mal, aber...
Genau, also ich habe eigentlich relativ bewusst auch von Fanzine damals dann auf Blog gewechselt. Also ich hatte vor dem Blog auf WordPress lange Zeit eine Homepage über 5, 6, 7 Jahre mit 3, 4 verflissenen Webmastern. Aber das konnte mich nie so richtig befriedigen, weil ich da halt vieles selber halt nicht machen konnte. Mhm. Und irgendwann kam halt diese Blogkultur. Das hatte meiner Meinung nach den Anfang genommen. Auf dem Nordcon gab es einen Vortrag zu Indie-Rollenspielen. Infolgedessen haben sich relativ viele Blogs gegründet. Das war so eine zweite Bloggründungswelle.
Weißt du, wann das ungefähr war?
Ach du Jemine. So muss so grob. Ja, mein Blog müsste jetzt so ungefähr 10 Jahre alt sein. 12 Jahre alt sein. So ungefähr um den Dreh. Das war noch mit Frank Tartowski, heißt er, glaube ich.
Tartikowski.
Der später, ja, der bei Waren geschrieben hat, genau.
Mhm. Ah, okay.
Der hatte da den Vortrag gehalten über heißt es Forge? Nee. Weißt du, was ich meine?
Nee.
Dieses riesige Indie-Forum. Ich glaube, Forge oder so ähnlich heißt das auf jeden Fall. Naja, und ganz viele Rollenspiele vorgestellt.
Vielleicht können wir es ja nochmal in die Shownotes schreiben.
Genau, ich recherchiere das nochmal. Und ja, jedenfalls, da gab es so eine zweite Bloggründungswelle und da war ich dann mit dabei. Und dann kamen ja auch relativ schnell RSP-Blogs, was die Blogs ein bisschen bekannter gemacht hat und so weiter. Mhm. Ja, jedenfalls war ich mit dieser Lösung sehr zufrieden, weil ich im Prinzip das machen konnte, was ich wollte, nämlich Artikel erstellen, Bild dazu packen, online stellen, Artikel ein bisschen sortieren, so wie ich das haben will und fertig.
Ja, Fanscience ist natürlich auch so eine schöne Sache. Ne? Also das, ich sag mal, zu Zeiten vor Internet oder vor Verbreitung des Internets war das dann ja so diese handkopierten, gab es dann diese handkopierten A4-Binder. Das war das, das ist das der erste Kontakt, den ich irgendwie mit irgendwelchen Fanscience hatte,
auch,
wo dann
häufig A5 auch, ne?
Ja, nur genau, wo dann irgendwie tatsächlich irgendwie Abenteuer drin stand. Das erste, was ich so als professionelles Fansein oder in der Ahnung Ähnlichkeit sozusagen empfunden hatte, war die Envoyer vom ADRV. Das ist natürlich kein richtiges Fansein, aber die kennst du wahrscheinlich auch.
Ne? Genau, es gibt ja die sogenannte Aktion Abenteuer. Die gab es noch zu Envoyer-Zeiten und da gab es immer die klassische Aufteilung auf 3 Kategorien, nämlich das Fansein, das semi-professionelle Fansein und das Magazin. Und die Envoyer hat man da als Magazin gerechnet, weil es ja quasi auch kommerziell.
Die hatten auch richtig hohe die Auflagen.
Bahnhofsbuchhandel vertreten, waren relativ günstig, aber musste sagen, sie haben sich halt nicht um ihre Autoren gekümmert. Also ich habe da mit einigen gesprochen, kamen halt die Artikel, es kam kein Feedback dazu, die wurden so gedruckt und ich habe auch viele von den Invoice rezensiert in der Sphinx.
Ja.
Man hat halt deutlich gemerkt, Artikel hatten häufig Potenzial, das aber nicht herausgeholt wurde. Also ich war mal immer ein bisschen enttäuscht von der Sphinx, von der Envoyer, aber.
Ja, die hatte so Fan-Sein-Niveau dann, vom Inhalt her.
Nein, also, Fan-Sein sind viel liebevoller. Das war einmal, es gab aber so einen Trigger. So einen Streit zwischen Envoyer und den Fan-Seins.
Wir werden Ingos private E-Mail-Adresse dann in die Shownotes machen. Ihr könnt dann die Wut bei ihm auslassen.
Ja, genau.
Ich glaube, Envoyer hatte nichts.
Und wenn ihr die Wut auslasst, gebt noch gleich eine Bestellung mit rein. Oder?
Genau, genau.
Ja, später.
Ja, also rein für die Szene war die Envoyer schon eine tolle Sache. Erschien monatlich und so weiter.
Genau, also kurz zu Envoyer. Ich halt, man kam da irgendwie nicht so richtig dran vorbei. Ich hatte mir ein paar gekauft. Und ich war ja nun damals so ein ziemliches DSA-Kind, sage ich jetzt mal. Und habe da überhaupt keinen Zugang gekriegt, weil das war halt, keine Ahnung, wie viele Seiten es waren, aber es war nicht genug, um mich glücklich zu machen. Und den Rest habe ich irgendwie geflissentlich ignoriert, weil, keine Ahnung, Cyberpunk und Co. mich einfach nicht interessiert hatte. Mit denen, die konnte ich nichts anfangen, kannte ich nicht und so weiter. Und dann hatte mich das einfach nicht interessiert.
Als Braunschweiger hätte euer Einstieg sein können, der letzte Held, der kommt ja hier direkt aus Braunschweig.
Ja, also ich bin jetzt Braunschweiger seit 2010.
Okay. Ich auch.
Okay, also von daher. Ja gut, das ist die Zeit lange vorbei.
Ich war damals in Hannover und damit natürlich auch im ADRV drin und habe dann ja auch zum Beispiel dann über den ADRV bin ich auch in Nordland mit reingerutscht damals.
Ah, ja.
Genau.
Genau, auf jeden Fall war mein erstes Fanzine der letzte Held. Der erschien noch im A5-Format, auch halt handkopiert. Irgendwann gab es mit der Ausgabe 20 eine Farbausgabe. Das war dann so, ich glaube, bin dann um 18 eingestiegen. Da drinnen gab es zum Beispiel ein kleines In-Time-Fanzine, die Havanna-Fanfare. Und das hat mich immer total fasziniert. Genau, die haben auch mitgearbeitet an der Havanna-Box. Später wurde es vom Drachenland-Verlag gekauft, der auch in Braunschweig ansässig war. Und hat dann mehr über, ich glaube, Morkadur hieß ihre Welt. Also hat dann immer DSA und Morkadur als Thema gehabt. Ja, ist ein bisschen die, ich glaube, ist bis irgendwann A4 geworden und dann ganz am Ende gab es noch Online-Ausgaben, A5-Format vom Macher, bis Nummer 46 ist es gegangen. Kann man teilweise auf ihrer Website vom Drachenland Verlag auch noch runterladen oder sogar alte Ausgaben kaufen.
Ich habe mir übrigens letztens ein Fanzine mal wieder gekauft. Und zwar gab es zum Dungeon Crawler Classic Day den Trichter.
Richtig.
Also das Fanzine zum DCC. Mhm. Was eigentlich, also von meiner Auffassung zum Vergleich von früher, eigentlich kein richtiges Fanzine mehr ist, weil es dafür eigentlich viel zu professionell und zu gut ist.
Ja.
Also es ist einfach sehr, sehr hochwertig, sehr gut geschrieben.
Also man muss sagen, also da verkennst du auch alte Fanzines, die sind eigentlich, Fanzines sind typischerweise gut geschrieben, weil das ja absolute Fanatiker und Fans sind, die da was schreiben. Manche haben vielleicht nicht das Potenzial, sich gut auszudrücken, aber es gibt unheimlich viele Fanzines, die tolles Material enthalten.
Bitte nicht falsch verstehen. Ich wollte nicht damit sagen, dass die alten Fanzines schlecht waren. Ja. Bloß die, die ich damals quasi in der Hand hatte, die so auf billigem Papier mit, also irgendwie schlecht zusammenkopiert waren.
Das Äußere ist besser geworden, ne? Klar.
Ja, nicht nur das Äußere. Es ist halt auch die Zugänglichkeit.
Okay.
Ja, also wenn etwas schon so, naja, weiß ich nicht, abgegriffen ist und schlecht kopiert und schräg zusammengetackert und so halb in deiner Hand auseinanderfällt. Das waren so die Fanzines, die ich damals irgendwie quasi so gekriegt hatte.
Ja? Kopie einer Kopie einer Kopie.
Genau. Dann habe ich das in der Hand. Da kann was Schönes drin gestanden haben. Das hat mich nicht interessiert, weil ich wollte da gar nicht mehr mit bei, weißt du?
Das Spannende ist ja, dass der Macher des Trichters, nämlich Daniel, genau diese andere Fanzine-Kultur, die du gerade nicht
ich.
So magst,
verliert. Nein, das hat nicht. Ich habe nicht gesagt, dass ich es nicht mag. Ich habe nur gesagt, das war nicht zugänglich.
Oder dir nicht zugänglich war.
Ja? Allein durch die Kopierqualität.
Richtig, genau.
Genau. Genau, darum reden wir über Fanzines, weil der System Matters Verlag ja quasi einen Wettbewerb ausgerufen hat.
Genau.
Das war meine Überleitung.
Ja, ja. Genau, wollte ich quasi nochmal tatsächlich eine. Ja, der erste Gedanke war nochmal eine Greifenklaue zu drucken. Die Wettbewerbsbedingungen sind aber so, dass man ja quasi nur System Matters Systeme oder neutrale Systeme benutzen kann. Und irgendwer hat mich auch angeschrieben, oh, wenn du mitmachst, dann brauche ich ja gar nicht erst mitmachen. Dann dachte ich mir, okay, ist vielleicht doch ein bisschen blöd, mit einem quasi so einem Schlachtschiff von vor 20 Jahren da anzutreten. Dann dachte ich, ne, mache ich doch was Neues. Hab das Sign of High Adventure genannt. Und zugleich machen wir jetzt die Greifenklaue noch bis zur Nummer 10 voll. Das heißt, jetzt kommt die 8. Ausgabe. Mhm. Das heißt, zum Wettbewerb das Sign of High Adventure Nummer 1 mit dem Thema Dschungel. Und zu Weihnachten hoffentlich dann die Greifenklaue Nummer 8, ebenfalls mit dem Thema Dschungel. Und das Coole war, dass ich halt unter anderem Kunden gefragt habe, ob sie nicht was beisteuern wollen, weil ich wusste, dass sie was zum Thema Dschungel gekauft haben. Mhm. Beziehungsweise, nee, es war andersrum. Ich habe sie erst gefragt, ob sie was beisteuern wollen. Und da kamen dann so viele Dschungelthemen, dass ich mich halt quasi für den Schwerpunkt Dschungel entschieden habe.
Du sprichst wahrscheinlich von dem Dungeon Slayers Fan-Zusatzband an, den du mal...
Warngrass?
Ja, genau.
Nee, tatsächlich meinte ich gerade die D&D-Kampagne.
Ah.
Da haben wir einen D&D-5-Spieler auf dem Rot und Spiele, den Hagen.
Ah ja.
Genau, da weiß ich, dass er das ganz intensiv spielt und da haben wir quasi die letzten 5 Male, wo da war, auch immer drüber gesprochen.
Ja.
Weil ich ihm das auch mal empfohlen habe und
ja, Hagen ist auch ein toller kreativer Kopf. Also der gibt sich da sehr viel Mühe bei.
Genau, und der hat mir, das ist irgendwie 18 Seiten lang und im Original D&D-5 Layout ein Abenteuer eingereicht. Also Wahnsinn.
Cool.
Und genau, das soll auch D&D-5 bleiben, deswegen halt, das kommt in die Greifklaue zum Beispiel. Und dann hat man noch den Simon, dem habe ich, glaube ich, mal in Warngrass mitgegeben oder so. Der hat dann gefragt, was ist der Schwerpunkt? Und der hat irgendwie gesagt, ja, Dschungel ist der Schwerpunkt. Ich habe zwar eigentlich keine Zeit, aber ich schreibe dir den Tripart, das ist quasi ein Jäger durch die Zeiten, ein Leopard mit magischen Zeitfähigkeiten.
Oh.
Eine W6-Tabelle mit Lianen, die keine Lianen sind. Mhm. Und ein Dschungelschatzgenerator. Das sind echt auch 10 Seiten geworden insgesamt.
Ja.
Die sind alle systemneutral, die können halt zum Beispiel dann ins Sign of High Adventure.
Sehr cool. Sure. Dschungel ist ein tolles Thema. Mhm. Ich hatte auch mal ein Dschungelabenteuer in einer Wunderwerke online veröffentlicht für Space Gothic.
Ah, cool.
Tatsächlich. Und genau, Dschungel finde ich total spannend. Also es ist ein schönes Thema. Es ist eine schöne Abenteuerlandschaft, finde ich, die in vielen Bereichen komplett unterrepräsentiert ist.
Ja.
Also die halt wirklich nochmal ein bisschen mehr in den Vordergrund gerückt werden könnte.
Ja, vor allem nur hast in vielen Settings einfach die Möglichkeit, auch da einfach was zu finden, was man vorher nicht kannte.
Ja.
Also könnte mir selbst in Shadowrun vorstellen, dass du dann irgendwie, also Shadowrun so die Welt, die ja völlig bekannt ist und dann, nein, doch nicht.
Ja, genau. Einmal schön durch Amazonien und
genau.
Durch den Amazonen.
Wo kommt denn das her?
Genau.
Genau, ja? Man kennt sich auf jeden Fall auch für Sci-Fi-Rollenspiele etc.
Genau. Science Fiction, Fantasy ist ja im Grunde fast egal. Dschungel ist, glaube ich, für jede Tech-Stufe eine Herausforderung. So. Und sei es ein Predator-Setting.
Genau, wäre auch ein gutes Beispiel.
Ja, wer weiß, was man da erweckt, entdeckt oder wie auch immer, ne?
Genau.
Schon spannend.
Genau. Ja, und mit Warncraft hast du recht, da war noch ein Übergang sozusagen zu einem etwas älteren Publikationen. So.
Ist ja im Grunde genommen auch ein Fanzine, ne? Wenn man, also
könnte man so
ein systemspezifisches, aber
ja, also
ist ja schon ziemlich auch
wie ein Dungeons Fanwerk.
Ja, genau.
Ich sag mal, wie ein Fanzine hat ja auch eine gewisse regelmäßige Erscheinungsweise, aber es hat auf jeden Fall große Ähnlichkeiten, ne?
Ja.
Und hat sicherlich auch damit zu beigetragen, dass später dann die Slay gedruckt werden konnte. Das war ja unsere erste Publikation.
Ja.
Genau. Ja, Slay Nummer 1 und 2 sind leider am Drucken gescheitert.
Oh.
Da hat sich der wir hatten ja mal zwei Redakteure. Der eine Redakteur war ich, der andere der Sphären, nicht Wanderer, sondern Sphärenmeister. Nee, Sphärenwanderer, so rum.
Mhm.
Genau, Nils war sein richtiger Name. Und der hat versucht, das bei Uhrwerk unterzubringen. Und gleichzeitig wollte er die Autoren auch bezahlen lassen. Mit ein paar Euro und so weiter. Und das macht es natürlich im Nachhinein. Und genau, und die Cover sind alle auch unter Copyright. Das heißt, man kann die nicht einfach so drucken oder so.
Ja.
Bei späteren Fanwerken, wo man darauf geachtet hat, dass die zumindest unter CC 3.0.
Aber man könnte doch vielleicht mal drüber nachdenken. Also, wenn die Cover das Problem sind, in Anführungsstrichen, könnte man auch ein Sammelband von den Slays machen per Crowdfunding und die Cover alle weglassen.
Ja, aber Slay 1 und 2 sind halt auch sehr dünn noch, im Gegensatz zu Slay 3.
Ja, ne, also, dann wartet man bis zu Slay 10 und macht einen schönen Schuber.
Ja, und der Kontakt zu alten Autoren ist auch schwierig halt, ne, weil die Szene wechselt sich auch ständig.
Ja, Arbeit, Familie, wie wir vorhin schon gesagt haben.
Ja.
Also es ist halt so, dass das Rollenspiel ist und bleibt halt ein Hobby, das irgendwie verstärkt in Schüler- und Studentenzeiten auftaucht und ich sag mal dann auf der Linie ein paar Leute verliert. Und leider dann auch ein paar aktive, ne?
Ja. Ich war früher auch wesentlich aktiver im Forum oder auch am DS-Leiten, als jetzt, um da mal kurz zu bleiben.
Mhm.
Und dann kommt halt was Neues, das interessiert dich und dann fällt halt das andere hinten rüber.
Genau.
Das heißt ja nicht, dass ich das nicht mehr mag, aber das andere ist in dem Moment einfach interessanter. Man geht ja auch manchmal wieder zurück und sagt sich, Mensch, das war doch eigentlich früher toll.
Jo.
Ja. Und dann begeistert man sich wieder. Und manchmal ist man auch einfach in der Zeit beruflich, familiär oder auch jetzt zum Beispiel durch Corona oder wie auch immer, dass man sagt, boah, nee, ich möchte am Tisch spielen, ich lasse es jetzt erstmal ganz sein und dann brauche ich auch nicht im Forum hin und her lesen, weil das ist eigentlich nur noch Salz in meiner Wunde, in meiner Rollenspielrunde, Wunde quasi.
Ich sag mal, das ist ja bei Dungeons Slayer auch durchaus ein Phänomen, wo es einerseits einige Einsteiger, die wirklich sehr jung sind und im Forum Fragen stellen, die noch wirklich so
grün,
wirklich grün sind und on sind. Aber du hast auch ganz viele, die sozusagen jetzt ihr zweites Rollenspiel-Dasein entwickeln und früher, was weiß ich, DSA oder D&D gespielt haben und jetzt nochmal einsteigen wollen. Genau, der Siko zum Beispiel, der bei Warcraft mitgemacht hat, wäre ein super Beispiel dafür, der dann mit 40 quasi, weil sein Sohn so in dem Alter war, dann noch mit Rollenspiel angefangen hat und dann oft auf dem Ding war und sich bei Dungeons Slayer auch ganz stark engagiert.
Ja, Kinder, bringt eure Eltern mit zum Rollenspiel.
Ja, genau.
Bringt eure Eltern mit.
Ja, ist total super.
Also. Echt? Nein, wirklich. Also es ist auch ein schönes Hobby, das man tatsächlich eventuell mit seinen Eltern nochmal beleben kann. Wenn man, sag ich mal, Mitte 20 ist und die Eltern irgendwie nur zum Kaffee und Kuchen trifft, man aber ansonsten gerne auch Brettspiele gespielt hat, könnte man ja schauen, ob es nicht vielleicht auch das eine oder andere Rollenspiel gibt, das man mit seinen Eltern zusammen spielen kann.
Ja.
Dann verstehen die auch vielleicht ein bisschen was mehr, was man da überhaupt macht. Ne? Und selbst wenn es einfach nur mal ein Reinschnuppern ist und man Verständnis vielleicht aufbringt, dann wissen eure Eltern zumindest, was da passiert.
Keine schlechte Idee.
Dass ihr da keine Dämonen beschwört, oder?
Nicht?
Nicht? Euch in irgendwelchen Dampfkellern einschließen lässt.
Ja, nochmal ganz kurz zurück zum Systematas Fensterwettbewerb. Es gibt ja schon, oder wie das laufen soll. Man gibt dann 20 Ausgaben ab, was dann eine ganze Menge ist.
Ui.
Und die werden dann auf der Spielemesse Essen verkauft von Systematas. Und die Einnahmen werden komplett zu einem Projekt in diesem Jahr gegen Rassismus zur Verfügung gestellt.
Finde ich gut. Da die Spielemessen Essen ja dieses Jahr nicht stattfindet.
Dieses Jahr ist natürlich online der Verkauf.
Okay, ja. Das ist vielleicht die wichtige Information. Ja. Und wann wird das wohl sein? Also wann ist Abgabetermin? Wann ist
offizieller Verkaufsstart? Ist, glaube ich, entweder der letzte September oder der 1. Oktober. Tag.
Mhm.
Okay. Und ich glaube, der Verkauf wird dann wahrscheinlich während der Tage von Essen zumindest beginnen. Ich weiß nicht, ob es jetzt dann... Kann ja sein, dass in der Zeit noch nicht alles verkauft ist, dass wir es dann auch länger machen.
Spielemesse Essen ist irgendwie Mitte, Ende September normal, Oktober. Ne? Oktober, ja, alles klar.
Immer so um den 19. rum.
Ja. Ich weiß noch, dass ich mir dieses Jahr extra dafür Urlaub genommen hatte, weil ich das endlich mal machen wollte, aber fuck up Corona.
Ja, ich habe auch ganz viele Urlaubstage verschoben, das ist halt echt doof. Ja, also genau, wo wir denn gerade so Richtung Urlaub gucken.
Ja.
Genau, du hast gerade Urlaub gehabt, ich habe jetzt... fange jetzt gerade eine Woche Urlaub in Anführungsstrichen an.
Ich habe meinen Urlaub unter anderem dafür benutzt oder genutzt, dass ich einen Gutschein quasi genutzt habe, den ich dankenswerterweise von meinen Freunden und meiner Frau zum Geburtstag gekriegt habe, nämlich einen professionellen Malworkshop für Miniaturen bei Phantasos in Wiesbaden. Phantasos ist so bekanntermaßen meines Erachtens eine der ersten Adressen, wenn man jetzt irgendwie seine Minis rumstehen hat und sagt, boah, ich komme nicht dazu, ich habe keine Lust oder wie auch immer. Ich schicke die da mal hin, gib den Geld, je nachdem, was für einen Standard ich haben möchte und lass mal meine Armeen, Minis oder wie auch immer da bemalen. Ich habe das Studio gesehen und alles. Meine Fresse, das ist schon echt toll, was die da machen. Also könnt ihr euch alles auf der Website oder auf der Homepage wie auch immer angucken. Die sind toll.
Was kostet so ein Bemalservice ungefähr? Hast du da eine Preisvorstellung? Hast du da?
Das kommt darauf an, was für einen Standard du haben möchtest. Also es gibt Standard 1 bis Standard 5 und 5 ist halt dann wirklich hoch detailliert und 1 ist dann wirklich eine gute Armeequalität.
Sieht aus der Entfernung gut aus und.
Sieht aus der Entfernung, die Details werden halt nicht so hart durchgearbeitet, ja. Ne?
Wenn du 20 gleichwertige Space Marines hast, wird sie wahrscheinlich ja nicht in.
Nee. Du wirst ja nicht einen super mega detailliert haben.
Richtig. Also du wirst dann wahrscheinlich eher den Captain, um bei Marine zu bleiben, den Captain oder den Helden quasi dann eher dann auf einen höherwertigen Grad machen lassen, ne?
Ja.
Aber wenn ich jetzt auch zum Beispiel so Rank-and-File-Systeme hier, Ice and Fire nehme, dann hast du ja auch quasi Tableaus, wo dann deine, Figuren draufstehen, die willst du dann auch alle in einem haben. Mhm. Genau, aber da gibt's auch eine Preisliste, die könnt ihr euch runterladen, könnt ihr reingucken. Ich will jetzt keine Zahlen nennen, die vielleicht schon gar nicht mehr stimmen.
Nee, genau. Ich wollte es nur grob vergleichen mit dem Farbdruck bei Hero Forge.
Günstiger.
Okay, gut.
Wesentlich besser.
Ich glaube, man kann so ungefähr mal 5 Euro pro Miniatur anfangen.
Ja, so grob. Ja. Grob, das kannst du mal so einen Raum setzen, ne?
Gut. Die sehen auch echt klasse aus.
Ja gut, also die jetzt hier, die ich demonstrativ auf dem Tisch stehen habe, das sind tatsächlich die ich gemalt habe mit meiner Frau zusammen.
Ja.
Und vielen Dank nochmal an Raphael, falls er denn überhaupt zuhören sollte oder irgendjemand anders. Kannst ihn gerne weiterleiten, das ist der nette Workshop-Leiter, der uns da durch den Tag geführt hat. Wir haben insgesamt 9 Stunden miteinander gemalt, wobei Pause und hin und her, sagen wir mal 8 Stunden. Haben Minis bemalt und einfach verschiedene Maltechniken erklärt bekommen in einem Equipment, was ich zu Hause einfach nicht habe, auch wenn du diese Farbracks da siehst, ich habe keine Ahnung, wie viel 100 Farbdosen die dann haben von unterschiedlichen Herstellern in das kannst du dir halt nicht geben, ne? Und
aber ja auch zum Beispiel verschiedene Pinsel erklärt, nehme ich mal
an. Ja, verschiedene Pinsel, verschiedene Grundierungstechniken, auch es fängt halt wirklich an, du kriegst die Figur im Gussrahmen, knippst da raus und ich bin ja immer ich bin ja ein sehr ungeduldiger Mensch. Deshalb ist das Hobby auch eigentlich eher so zen-mäßig für mich, weil ich mich wirklich ein bisschen zur Ruhe bringen muss. Und das tut auch einfach mal ganz gut. Aber diese Ungeduld bringt mich dann immer zu sagen, das passt, das ist okay. Na? Wo du dann jemanden hast, wie den Raphael, der dann rüber guckt, du müsstest da und da und da noch. Wo ich sage, wo denn? Ja, guck mal da. Stimmt. Das sind so die Fehler, wenn sie gleich am Anfang rausgearbeitet werden, dann kriegst du auch eher dafür einen Blick. Also das war schon schön. Und wie gesagt, dann gehst du raus, machst die Grundierung fertig, dann sprichst du darüber, wie möchtest du die Base-Gestaltung machen, wie machst du es am einfachsten. Es ist nicht so, dass sie sagen, hier, du musst jetzt irgendwie diesen Base-Ground von Hersteller XY nehmen, sondern er stellt dir da sagen wir mal fünf Dinger hin und sagt, guck mal hier, das können wir machen. Wir fangen jetzt hier an mit der einfachen Variante mit Vogelsand. Ne? So, guck mal her, so machst du es. Ja? Kennen die meisten schon, ist aber trotzdem einfach mal ganz nett, wenn man es einen gezeigt bekommt. Ich habe es zum Beispiel vorher mal anders gemacht, als er es mir gezeigt hat, so wie er es mir gezeigt hat, ist besser. Also schon wieder was gelernt. Ne? Dann fängst du halt an, wie gesagt, mit dem Bemalen und je nach Technikgrad, also ich habe so ein, zwei gemacht, die wirklich, in einer Stunde fertig waren. Ne? Die sind halt nicht so Highlight detailliert gewesen. Und ich habe halt hier so zwei, da habe ich rund 6-7 Stunden dran rumgemalt, Highlights rausgearbeitet, gelayert, also quasi von dunkel zu hell zu dunkel, wie auch immer gearbeitet, Highlights wirklich rausgearbeitet. Das hat mich sehr viel Nerven gekostet, aber ich habe jetzt die Ergebnisse nach 2 Wochen mal wieder auf dem Tisch stehen gehabt und denke mir,
das sieht wirklich gut aus.
Das habe ich gemacht. Das ist so, also jeder, der da irgendwie mal so ein bisschen Interesse oder Bock dran hat, könnt ihr euch mal angucken. Also
mir fehlt echt so hart die Zeit, ne? Also beziehungsweise ist es ja auch klar, es ist eine Priorisierungssache und so. Ich investiere halt viel Zeit meiner freien Freizeit sozusagen in das Hobby Rollenspiel. Ich finde es aber auch geil. Ich sehe das ja zum Beispiel bei Jakob, der hat ja irgendwie Vitrinen voll von Figuren und auch eine Heidengeduld, die Dinge anzumalen. Und das ist halt einfach geil. So dieses Grundprinzip, du brauchst, keine Ahnung, ein geflügeltes, aufrecht stehendes Katzenwesen, habe ich da vorne in der Vitrine so gefühlt, egal was du brauchst, Drache, wie groß soll er sein? Also und ich denke mir immer, holla, die Waldfee ist das geil, was ich halt mit Klemmbausteinfiguren versuche, so ein bisschen nachzustellen, weil es zeitlich echt weniger aufwendig ist. Aber hallo, das ist ja, also wenn ich solche Figuren dann beim Rollenspiel auch, das muss ja nicht unbedingt nur fürs Tabletop sein, sondern auch beim Rollenspiel und für eine Kampfszene auf den Tisch stelle, das macht echt was her. Und das bringt einen auch irgendwie nochmal geiler in die Szene rein.
Und ich muss halt zum Beispiel sagen, Steffi, meine Frau, hat halt vorher damit im Grunde genommen nichts zu tun gehabt. Sie ist halt ein kreativer Kopf, sie hat dafür ein Talent, das ist definitiv so. Und ich möchte behaupten, ihre Figur sieht trotzdem besser aus als meine, obwohl ich damit in den 90ern schon angefangen habe. Aber jetzt muss man auch dazu sagen, ich habe quasi 3 Figuren gemacht. Sie hat eine Figur gemacht und sie sagt halt auch, das, was sie interessiert, ist halt eher so Vitrinenbau oder Dioramen.
Ja.
Das ist so das, wo sie sagt, das ist eher so meins. Und ich bin halt eher so, dass ich sage, ich möchte mit den Dingern umgehen. Ich möchte die Dinger in Anführungsstrichen bespielen. Und wenn die so eine hohe Qualität haben und die fallen irgendwann mal runter, dann
ärgert man sich.
Dann ärgere ich mich hart. Ne? Und wenn die einfach mal fertig sind und die sind okay und gut, dann fällt es halt mal runter. Dann im Zweifel arbeitest du danach, aber da geht die Welt nicht von unter.
Ich muss da immer dran denken an die Freebooters Fate Runde auf dem Bodenspiel, wo noch so ein paar Jugendliche noch dabei waren, die dann irgendwie so ein bisschen unvorsichtig mit den Figuren umgegangen sind.
Ich erinnere mich, ich war in der Partie dabei, wo dann die Zinnminis geflogen sind.
Ja.
Okay. Ja?
Genau.
Und obwohl es nicht meine waren, hatte ich schon so eine gewisse Ader am Hals. Das war so dieses Kind, was tust du da? Das geht doch nicht, weil man kann sich vorstellen, was da dran hängt. Also nicht nur Arbeit, sondern auch Emotionen.
Das ist halt auch so, wenn ich da, wie du schon sagst, so 6-7 Stunden investiere. Gut, jemand, der das jetzt, sag ich mal, sehr, sehr oft und so schon so halb professionell macht, wird wahrscheinlich das schneller hinkriegen.
Ach, wahrscheinlich in 2 oder ja, 3, keine Ahnung.
Ja, ja, genau. Aber es ist trotzdem so, wenn du mal überlegst, was 2-3 Stunden Arbeitszeit für eine Figur bedeutet. So.
Ja.
Das ist ja nicht einfach nur irgendwie, wir jetzt mal überlegen, wenn man das jetzt mal mit dem Arbeitsmarkt vergleichen würde, da sind 2-3 Stunden Arbeitszeit in manchen Berufsbereichen echt schon mal ein Hunderter oder mehr. Ne?
Ja. Also. Und jeder, der grundsätzlich mal ein Interesse an diesem Thema hat, weil ich glaube, viele unserer Zuhörerinnen auch Brettspiele oder irgendwelche anderen Figuren oder sowas hat und ein generelles Interesse, schaut mal unter YouTube im Deist-Kanal. Super, super lieber netter Typ. Und er nimmt sich wirklich viel Zeit und erklärt verschiedene Bemaltechniken, Pinselkunde, Pinselpflege, Farbkunde, Layering und also der hat mich wirklich nach vielen Jahren wieder zum Hobby getrieben.
Mhm. Na? Oh, cool. Ja, die Red Lion Con hat der da, glaube ich, auch echt gut getan, was das anging. Ne? Also die hat dich, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen reingezogen. Ne?
Ja, tatsächlich war es so ein bisschen die oder Taktika, okay. Weil die Taktika vor der Red Lion war.
Also, ja.
Und ja, also bin ja jetzt auch bei der Red Lion wieder ins Orga-Team gegangen, weil es mir auch einfach... Weil ich es cool finde. Ne? Also ja. Ich habe gar nicht so viel Lust, quasi große Schlachten miteinander auszutragen oder so. Aber so dieses Bemalen und Gestalten, das ist wirklich ein Ruhepol für mich.
Dieses Skirmish ist auch eher dein Ding, ne?
Ja, weil es halt auch schneller geht, ne? Mhm. Also was mich, glaube ich, noch mehr abholen würde, wäre Tabletop meets Kampagne. Also ich finde eine Entwicklung schön. Und ich weiß, es sind so ein paar Sachen in der Pipeline, wo man halt auch quasi koop-mäßig spielen kann.
Ja, aber sag ja Rangers of Shadow Deep.
Genau. Das hatte ich gerade gesucht. Darauf warte ich. Also ich meine, das ist schon draußen, aber ich erhoffe mir natürlich eine deutsche Übersetzung und würde dann einen deutschen Verlag.
Ach. Allerdings, das hat er ja quasi selbst gemacht. Das heißt, das gibt's auf Drive-Thru.
Ja.
Dann gibt's auch auf Englisch. Da wurde es auch auf Deutsch übersetzt. Und jetzt hat sich Modifius die englische Version geschnappt und auch ein Print rausgebracht. Vielleicht klappt es dann mit der deutschen auch noch irgendwann.
Ja.
Auf jeden Fall kann man das schon auf Deutsch kaufen. Ich habe es tatsächlich auf... Achso, du kannst ja auch auf Englisch... du kannst ja auf Deutsch auch drucken lassen, natürlich von Drive-Thru. Das habe ich nämlich gemacht.
Ach, über den Print-Service, ne?
Ja, über den Print-Service. Genau. Genau. Kostet 40 Euro oder 42 Euro, ist relativ teuer.
Ja.
Aber es lohnt sich und es ist halt von dem Macher von Frostgrave.
Ja, genau.
Und findet man auch viele Mechaniken wieder und ich glaube, das ist ziemlich gut gelungen. Ich habe einige Videos dazu bisher gesehen, aber bin noch nicht zum Spielen gekommen.
Ich warte halt darauf, dass vielleicht ein deutscher Verlag sich dann halt die Rechte sichert.
Miniaturikum macht ja.
Miniaturikum, Dankeschön, genau, aus Wolfsburg. Die machen ja nun Frostgrave und da hatte ich so ein bisschen die Hoffnung, dass die das dann vielleicht auch übernehmen. Warten wir es mal ab.
Genau. Ja, ist halt die Frage, warum er das Rangers of Shadow Deep nicht da gemacht hat, wo er auch Frostgrave gemacht hat. Das war ja, weiß gar nicht, wo es auf Englisch erschienen ist. Das Osprey? Osprey, glaube ich. Osprey.
Kann dir nur sagen, dass die Second Edition von Frostgrave auch beim Miniaturikum rauskommt.
Ja, das stimmt.
Also von daher ist da noch eine Zusammenarbeit.
Ja.
Aber du, das werden die besser wissen als wir. Darüber brauchen wir jetzt auch, glaube ich, nicht spekulieren.
Stattdessen, ich wollte eigentlich ja Werbung machen für die Red Lion Con, das und dann das Phantasmus Studio.
Phantasmus,
genau. 2000, also im letzten Jahr war, dieses Jahr ist ja Corona bedingt ausgefallen.
Ja.
Wenn du jetzt in der Orga bist, wirst du natürlich wissen, ob sie auch nächstes Jahr quasi da sind.
Das war super neu. Da wir nächstes Jahr erstmal jetzt überhaupt einen neuen Termin gesetzt haben.
Ja.
Den wir in die Shownotes eintragen, weil ich ihn einfach nicht auf dem Schirm habe. Schande über mein Haupt.
Müsste irgendwann im März sein,
meine ich. März, April, guck mal.
Genau.
Oder April, genau.
Und der so frisch ist, ich glaube, da steht noch nicht alles fest. Ne? Also da, ne?
Ja.
Ich bin ja auch keiner der Hauptorga.
Ja, ne? Machst du
auch. Das machen Gunnar und Floppy. Und ich bin Support-Orga quasi.
Ne? Ja, also ich ja, vor allen Dingen auf der Veranstaltung wahrscheinlich dann noch.
Ja, also angedacht war, dass ich die Turnierleitung mache.
Ah, okay.
Ja. Na, aber das wird sich finden, was da nächstes Jahr ist.
Schauen wir mal. Hast du denn schon mit den Kellerkindern zu tun?
Jein. Nur indirekt. Ich weiß, sie haben bei uns in der Botenspiele Facebook-Gruppe quasi gepostet, dass sie jetzt ein Verein sind und so weiter. Mhm. Die gab es ja vorher schon.
Ah ja.
Mhm. Ja. Bloß halt nicht als Verein. Also zumindest wusste ich, dass es die als Kellerkinder schon gab. Ich hatte aber noch keine Berührung. Das hat aber auch was damit zu tun, dass sie halt eher auf die klassischen Systeme stehen und darauf stehe ich halt nicht.
Genau, ne? Also warum relativ viel Warhammer.
Ne? Also warum soll ich in einen Verein eintreten, wo mich zwar das Grundthema interessiert, aber so das Hauptthema, was sie halt eben bespielen, nicht. Ne? Mhm.
Genau. Ich frage auch nur wegen der Neugründung, vielleicht ist das für den einen oder anderen Hörer was.
Ne? Googelt doch mal Kellerkinder Braunschweig. Vielleicht findet ihr was Interessantes. Genau, wenn er für Tabletop und Co. euch interessiert. Genau. Vielleicht findet man ja auch online einen guten Zugang zu solchen Sachen.
Ja, Tabletop ist da auch so ein wichtiges Stichwort. Also ich habe jetzt schon ein paar Runden mit dem Tabletop-Simulator gespielt, Brettspiele online. Ich spiele auch sehr gerne Brettspiele. Das war jetzt tatsächlich mit Alien vs. Predator auch ein etwas komplexeres. Einer der Spieler, mit denen ich das angefangen habe, hat sich das als Boardgame gekauft und hatte so die Hoffnung, das irgendwie so als laufende Runde immer mal wieder spielen zu können. Dann kam so ein bisschen Corona dazwischen. Und wir haben dann uns darauf verständigt, dass das vielleicht eine gute Idee wäre, das mal zumindest online auszuprobieren. Tatsächlich muss ich sagen, dass bestimmte Mechaniken über den Tabletop-Simulator echt gut funktionieren. Es fehlt mir natürlich, wie Matze das ja auch schon mal so schön betont, der Aspekt, mit den Leuten am Tisch zu sitzen und so diese Zwischengespräche führen zu können und sich auch nochmal die Augen gucken zu können. Und das fehlt echt. Aber bei einigen Spielen scheint das zumindest eine Möglichkeit zu sein, da irgendwie ich sag mal, die Methadon-Variante zu fahren.
Ja.
Genau.
Genau, beim Tabletop-Simulator ist aber so, dass die Oberfläche quasi, dass man nicht direkt das Spiel spielt, sondern quasi, dass der Tabletop-Simulator da sozusagen als Übersetzungshilfe, sag ich mal, fungiert, oder?
Na, du hast einen Tisch, du hast einen virtuellen, du hast im Prinzip eine Physik-Engine.
Ja.
Mit einem Tisch. Und ich sag mal, das kannst du ja über Steam beziehen und kannst du über den Steam Workshop, gibt's ganz, ganz viele Mods, die man sich runterladen kann, unter anderem auch für Alien vs. Predator. Und dann hat man teilweise sogar die vorbereiteten Szenarien, klickt im Prinzip auf den Knopf und der Spieltisch ist aufgebaut vor einem. Jeder wählt sich seine Fraktion aus oder seine Seite aus. Und hat dann Zugriff auf Tokenbeutel, auf Würfel, auf alles, was da ist. Genau. Man kann sich das aber auch selber bauen. Ne? Also man kann es halt auch einen Blankotisch kannst halt festlegen, keine Ahnung, ich will eine grüne Pokertischoberfläche haben und in der Raum drumherum soll keine Ahnung, ein Fachwerkhaus sein.
Genau, die Engine sagt ja aber nicht, so du kannst jetzt das oder das machen, sondern das musst du quasi selber die Regeln kennen. Ne?
Die Regeln musst du kennen, genau, du musst halt die Spielregeln haben. Das heißt, es ist natürlich total sinnvoll, irgendwie das Brettspiel in physischer Form zu besitzen. Mhm. Du musst halt die ganzen Bilder, also im Prinzip, wenn du keine Ahnung, Karten hast, musst du halt die Karten in virtueller Form haben. Du musst halt alles in virtueller Form irgendwie vorliegen haben. Weil ganz, ganz viele Brettspiele gibt's aber als Mod einfach auf dem Steam Workshop.
Was hast du dafür so bezahlt? Was kostet das?
Tabletop Simulator habe ich in einer Steam Aktion für 10 Euro gekauft.
Und den Mod musst du dir dann zusätzlich noch kaufen?
Workshop? Nein. Workshop-Inhalte sind kostenfreie Mods, die von Usern erstellt wurden.
Okay.
Ja. Da sind halt keine Regeln dann dabei.
Ja, ja.
Ne, das heißt, du musst halt die Regeln haben. Damit Alien vs. Predator gespielt.
Ja.
Tolles Spiel, by the way. Also das würde ich auch gerne nochmal am Tisch spielen, weil das wirklich Spaß macht. Mhm. Ist halt ein asymmetrisches Strategiespiel mit drei Fraktionen, die alle sich sehr unterschiedlich spielen. Macht unglaublich Spaß. Ich werde demnächst wahrscheinlich, wenn ich keine physische Runde im Garten mit genug Abstand zustande kriege, versuchen, Dune, das Boardgame von Gale Force 9 dort auszuprobieren. Ja, ansonsten, also da man sich gerade nicht wirklich in jeder Konstellation gut treffen kann und man ja auch versucht, die physischen Kontakte untereinander echt zu minimieren, also wir zumindest, ich beschränke das so auf zwei Handvoll Leute, die ich in verschiedenen Spielrunden sehe. Ja. Auch hier sitzen wir gerade mit großem Abstand. Ja.
Genau. Ja, ich weiß nicht, ich bin da immer zwiegespalten bei diesen Online-Board-Games. Ich habe früher häufiger so Sachen wie Dominion gespielt. Mhm. Oder weiß gar nicht mehr. Naja, es waren so zwei, drei andere Geschichte. Ticket to Ride, hier Zug um Zug, mhm, zum Beispiel, das war auch immer ein ganz nettes Ding. Ach, aber irgendwie ist das für mich immer ein Computerspiel, das ist kein Brettspiel, das hat für mich irgendwie nichts damit zu tun. Und dann bin ich irgendwann so auf der Seite, dass ich sage, ich möchte, wenn ich vom Computer sitze, ein Computerspiel spielen, mhm, oder halt eben nicht spielen. Das Brettspiel bringt mir dann halt eben als Brettspiel was.
Ja. Ne?
Bei Dominion hat's mir so ein bisschen was anderes gebracht, weil du viele Sachen probieren konntest.
Hm, ich denke da so an Hearthstone,
ja.
Hearthstone. Das ist ja auch so, das ist ja im Prinzip Magic Online, mehr oder weniger.
Ja, ich kenne das. Also ich weiß, dass es das gibt.
Ja, ja. Ja, aber das ist ja auch so, ne? Das ist ja quasi ein simuliertes Kartenspiel in irgendeiner Form. Ich meine, es gab ja auch früher hier irgendwie was Brettspielwelt.
Du, es gab mehrere davon.
Ja.
Also ich weiß auch, dass diese Brettspielsimulatoren und Websites und wie auch immer gerade durch Corona-Zeit einen riesen Zulauf bekommen haben, mhm, was ich nachvollziehen kann, weil sich halt viele dann auch da treffen und machen. Ich war jetzt auch letztens am Überlegen, es gibt für Gloomhaven eine eigene digitale Variante und auch für Size und wie auch, mhm, immer.
Für die schweren Spiele, und ich meine jetzt physisch.
Ja gut, zumindestens Gloomhaven mit 10 ja, plus Kilo, ne? Das ist schon ein ordentlicher dicker Brocken. Das Schöne ist, bei Gloomhaven haben sie halt auch Sachen animiert und gemacht und getan. Und die haben, cool, halt das komplette Spiel quasi digitalisiert. Ja. Schon toll, was ich da gesehen habe. Ich weiß nicht, ob es jetzt mittlerweile wirklich fertig raus ist oder ob sie noch in der Beta sind. Ich habe mich bloß mal gefragt, lohnt sich das da jetzt nochmal irgendwie, keine Ahnung, 20, 30, 40 Euro hinzulegen, um es dann mal test zu spielen und wieder zu sagen, ach nee, also lange Rede, kurzer Sinn, ich warte mal auf den Sale. Gloomhaven hat mich immer interessiert als Brettspiel, aber ist halt ein Riesenkracher, ne? Also da musst du halt die Leute färben, dich regelmäßig vertreffen und so weiter und so fort.
Ja.
Ich glaube, Gloomhaven wäre so eine Sache, wo ich sage, ja, das klappt dann online doch besser.
Ja, also bei mir ist es in Corona-Zeiten den Board Games Arena geworden.
Mhm. Ja, habe ich auch schon von gehört.
Im Prinzip kostenlos. Man kann aber auch, ich glaube, 2 Euro pro Monat, nee, es kostet 4 Euro pro Monat. Oder wenn man es im Jahr bezahlt, wären es 2 Euro pro Monat. Dann hat man so ein paar Vorteile, dass man sich die Pöbelfarbe auswählen kann und so weiter. Mhm. Und man kann seine Spielstatistiken reingucken. Ich habe tatsächlich auch schon mal einen Monat bezahlt, also weil es mich so begeistert hat. Man kann da ungefähr 200 Brettspiele online, die halt
ja
direkt gespielt werden können.
Sprechen wir jetzt da eher über Mensch, ärger dich nicht oder eher?
Das geht los von Mensch, ärger dich nicht. Das gibt's glaube ich nicht, aber es gibt so eine Kartenvariante von Mensch, ärger dich nicht. Oder was mich sehr begeistert hat, ist Can't Stop. Das ist ein einfaches Push-Your-Luck Würfelspiel. Mhm. Es gibt auch kompliziertere Spiele wie Roll for the Galaxy oder was habe ich noch auf dem Programm? Ja, es gibt zum Beispiel ein relativ komplexes Rennspiel noch, wo man dann wirklich genau beachten muss, mit welcher Geschwindigkeit fahre ich in die Kurve, wann muss ich meinen Gang hochsetzen und so weiter. Also es gibt von einfachen bis komplexen Spielen.
Mal zu Formula D.
Nee, das war tatsächlich ein neues,
ah, okay, Spiel. Mhm. Formula D klingt genauso eigentlich.
Ja. Ja, ist aber nicht 500D. Genau, 500D kenne ich auch, aber... Mhm.
Das müsste eigentlich auch im Tabletop-Simulator relativ gut funktionieren.
Ja, wahrscheinlich schon. Mhm.
Jedenfalls, man findet, man kann quasi zugbasiert spielen, man kann live spielen. Also sprich, bei zugbasiert hat man einen Tag Zeit, seinen Zug abzugeben und dann geht es noch weiter. Das kann natürlich recht ätzend sein, wenn man sowas hat wie, ich habe zum Beispiel einmal auswendig beim Siedler von Catan Turnier mitgemacht im Schweizer. Auf jeden Fall habe ich nicht gewusst, dass ich, das waren 16 Leute, dass ich gegen 15 Leute spielen muss. Ah. Auf einmal gleichzeitig.
Oh, da war der Tag
ganz schön erfüllt.
Ja, ja.
Mhm. Ja, man kann halt, man kann einfach so spielen. Wenn man dann sogenannte 100 Elo-Punkte heißen, die zusammen hat, kann man quasi auf Liga spielen. Dann gibt's halt unten die Bronze-Liga, Silber und so weiter. Also für kompetitive Spieler ganz gut geeignet. Und es gibt halt noch als dritte Form Turniere. Ja, ich bin da mal bei allen Formen eigentlich ganz gern dabei.
Mhm. Also die Elo-Einteilung kann ich von Age of Empires 2 so liegen.
Mhm. Ja, genau. Und so nach dem Prinzip ist das immer aufgebaut. Mhm. Da hat man natürlich Bock zu, jetzt noch eine Liga aufsteigen.
Genau. Ja, was haltet ihr davon so? Also an die Zuschauer, Zuhörer gerichtet? Habt ihr dafür noch vielleicht irgendwelche Tipps oder irgendwas ganz anderes?
Genau. Und wenn ihr euch den Tabletop-Simulator anguckt, das beste Pro-Argument ist, wenn euch das Spiel nicht gefällt, könnt ihr den Tisch umschmeißen. Flip the Table-Option. Mhm.
Sehr gut. Wie fehlt noch bei Board Games Arena?
Ja, genau.
Ja. Aber da kann man, wie gesagt, kostenlos reinschauen. Can't Stop ist das Probespiel zum Ausprobieren. Das macht echt Spaß. Ja.
Achso, ich frage da jetzt nur mal für einen Freund. Kann man da auch schummeln?
Bei Tabletop Simulator kann man natürlich auch schummeln, weil die Regeln ja nicht implementiert sind. Jetzt ist die große Frage, wie aufmerksam deine Mitspieler sind. Wenn du jetzt fünf Kante Handkarten-Limit hatte, dann sagt kein Spielmechanismus, du hast aber mehr als fünf Handkarten. Und wenn du dann eine sechste reintust und einfach eine abschmeißt, dann fällt das auch keinem auf. Wie am Spieltisch halt auch.
Ja.
Also, ich sag mal, dadurch, dass es eine Physiksimulation ist und keine Spielsimulation, kannst du natürlich auch schummeln. Kannst du natürlich auch die Regeln zu deinen Gunsten auslegen oder sowas.
Ja.
Oder Regeln vergessen oder was auch immer.
Du, das ist ja in mancher Sicht dann auch gut, weil wenn ich jetzt an den Dominion-Simulator denke, da wurden die Regeln halt knallhart durchgezogen. Das wurde halt alles abgehandelt. Du konntest da halt eben nichts irgendwie abändern und machen. Mhm. Gut, okay, bei Dominion ist das auch okay, funktioniert auch so, kein Problem. Ich kenne aber durchaus ein paar andere Brettspiele, wo ich sage, oder wo man einheitlich sagt, die Regel ist so, wie sie da drinnen steht, doof.
Genau.
Oder unnütz oder wie auch immer. Da kann man das dann irgendwie ein bisschen abändern.
Oder auch, sag mal, interpretierbar. Ne? Also es gibt da durchaus auch mal Brettspiele, die sind von den Regeln her so geschrieben, dass eine Regel in verschiedene Richtungen gedeutet werden kann, sodass man, wenn man dann irgendwie das immer in die eine Richtung spielt und man an den Spieltisch kommt mit anderen Spielern, plötzlich feststellt, die spielen das alles ganz anders. So, und deswegen...
Das ist natürlich bei Boardgame Arena genau anders, aber du kannst halt verschiedene Regeloptionen einstellen. Ah, okay. Also bei Carcassonne zum Beispiel, welche Zusatzsets du dabei haben möchtest.
Ja.
Dann kannst du auch so ein paar Regeln verstellen. Mhm. Zum Beispiel gibt es ja so eine strategische Version, dass du drei Karten auf der Hand hast. Die finde ich eigentlich viel netter als die normale.
Genau. Der größte Vorteil noch tatsächlich beim Tabletop-Simulator, dadurch, dass es eine Physik-Engine ist, kannst du auch tatsächlich Schnipsspiele damit spielen. Also sowas wie, wie heißt das? Das ist ein Cowboy-Spiel.
Flick'em up,
genau. Mhm. Das heißt, du kannst tatsächlich Flick'em up, ich habe es ausprobiert, das ist ultra witzig.
Okay.
Weil du hast die Möglichkeit, Sachen aufzuheben und einfach abzusetzen. Du kannst die Höhe einstellen, auf welcher Höhe du Sachen fallen lässt. Du hast aber auch eine Option, einfach Sachen zu schnicken.
Schon cool. Ja, vielleicht gucke ich mir da nochmal an. Das
ist wahrscheinlich ist okay.
Besser als es live zu spielen und umkriegen muss.
Ja, genau. Aber Ingo, eigentlich nochmal so zurück zu dir, weil wir haben dich ja quasi eingeladen, wir wollen ja auch Dinge von dir wissen. Du hast ja vor, ich möchte mal sagen, einem Jahr oder zwei Jahren quasi dich zusätzlich selbstständig gemacht. Rollenspielhändler, Rollenspiel, Brettspiele aller Art. bist auf Cons unterwegs, machst natürlich auch Handel nebenher, also quasi über Bestellung, ganz klassisch.
Warst du auf diversen Online-Cons jetzt auch dabei? Ne?
Erzähl doch mal bitte, wie kam es dazu? Was hat dich bewegt, in dieser, sagen wir mal, digitalen Zeit tatsächlich noch zu sagen, ach, Amazon, du kannst mir gar nichts?
Ja, also es ist jetzt, glaube ich, genau 3 Jahre her.
Oh, tatsächlich.
Und
genau 3 Jahre?
Ja.
Ja, dann genau, Glückwunsch zum Dreijährigen.
Irgendwo muss das angefangen haben. Ja. Jedenfalls wollte ich neben meiner normalen Tätigkeit, ich bin beim Studienkreis Nachhilfelehrer und habe immer was gesucht, was ich noch zusätzlich machen kann. Und hatte eigentlich überlegt, das tatsächlich komplett selbstständig zu machen und hatte mir was gesucht in Helmstedt, eine Örtlichkeit. Und ja, da war ich aber nicht der einzige Interessent, sondern da gab es noch ein Atelier und na, das war vom Verein und die haben natürlich sicheres Geld, wenn das bei mir da ein gewisses Risiko ist, dass es auch klappt, etc. etc. Das heißt, hatte nicht geklappt mit dem Hobby. Und aber ich wusste, na, vielleicht geht es dann doch eher in Richtung Rollenspiel. Das war schon immer der Hintergedanke seit längerem. Einfach, weil man, wie gesagt, lange in der Szene, viele Kontakte, bisschen Ahnung. Und es ergab sich dann, dass Ulysses seinen Vertrieb aufgegeben hat und irgendwie geschrieben hat, dass sie das an die Burst AG übergeben. Da habe ich halt mal gegoogelt, was die so für eine Website haben und so. Und bin ich am nächsten Tag zum Gewerbeamt gegangen, habe das Gewerbe angemeldet und die Burst AG angeschrieben und gesagt, dass ich da gerne von ihnen Sachen kaufen würde. Mhm. Ja, und so ging das tatsächlich los.
Du hast es also einfach mal gemacht.
Könnte man, es war schon länger so ein Hintergedanke, ne, aber ja. Dann habe ich da quasi gedacht, komm, jetzt mach das, waren noch Ferien, deswegen, ja.
Hat sich die Gelegenheit ergeben.
Ja. Hat sich die Gelegenheit ergeben, dass man wusste, okay, an wen muss ich mich wenden. Hätte man natürlich auch zu anderen Zeiten recherchieren können, aber ne, so hat sich das halt ergeben und dann ging das so langsam los. Genau, dann hatte ich ja unter anderem bei euch angefragt, mit dem Stand.
Auf dem Boden Spiele.
Auf dem Boden Spiele, genau. Hatte die Möglichkeit, beim Ding mal was hinzustellen. Und der Gedanke, warum ich das schon länger im Hinterkopf hatte, war eigentlich, dass der Braunschweiger Rollenspielladen, ja, also ich war da einmal drin. Das hat mir gereicht für mein Leben. Der Wolfsburger Rollenspielladen ist sehr toll, aber eben halt in Wolfsburg. Und ich wusste auch, dass der Konvent des Leones schon länger kein, dass da länger kein Händler mehr war.
Ja.
Ich hatte da mit dem Kai aus Wolfsburg auch mal drüber gesprochen und das klang so, als würde das auch so bleiben.
Ja, Kai, für Kai ist das einfach zu viel. Ich kann das auch ja, so. Klar. Also es gibt immer so zwei Blickwinkel. Auf der einen Seite sage ich mir, wenn ich verkaufen will, wenn ich Geld verdienen will, dann kann ich auch auf eine Con gehen und kann da einfach mal meine Sachen verkaufen. Wenn ich aber einen Laden habe, der eh schon von Montag bis Samstag auf hat, ja, dann brauche ich jemanden, der am Samstag meinen Laden macht oder auf der Con ist und muss das alles hin und her kamen und so weiter. Dass das erheblicher Aufwand ist für jemanden, der einen Laden hat, das kann ich irgendwo nachvollziehen.
Wenn ich das für ihn durchrechne, da bleibt halt nicht viel hängen, sage ich mal. Ne? Mhm. Wenn ich das für mich durchrechne, bleibt da halt wesentlich mehr hängen. Sozusagen, weil ich halt auch eine andere Kostenstruktur habe und ich auch nicht unbedingt meine eigene Arbeitszeit berechnen muss, sondern halt den Spaß habe oder es mir Spaß macht, da zu stehen und Leuten was zu erzählen, sich mit Leuten zu unterhalten. Also
ja,
ist ja einfach eine tolle Zeit.
Du bist dann ja auch Besucher auf dem Brot und Spiele zum Beispiel gleichzeitig. Genau.
Ich habe natürlich nicht mehr die Gelegenheit, Rollenspiele zu spielen. Leider nur sehr selten. Das vermisse ich natürlich. Aber wie gesagt, ich habe ja vorhin erzählt, dass man mit den Kunden dann auch, dass sie für einen Artikel schreiben oder sowas. Also man unterhält sich halt einfach viel mit den Leuten. Und das ist natürlich eine tolle Sache. Ja, also jedenfalls ging es so los.
Genau, und hat sich, glaube ich, ganz gut entwickelt. Lebst du davon jetzt mittlerweile, oder? Nein. Das heißt, es ist ein Beibrot zu deinem eigentlichen Job als Nachhilfelehrer.
Genau. Also ich sag mal so, zu Corona-Zeiten ist es aufgrund der fehlenden Cons zurückgegangen.
Ja.
Und sonst sehe das vielleicht tatsächlich schon anders aus. Aber ihm ist es halt ein Nebengeschäft geworden.
Dadurch, dass er jetzt durch Corona die klassischen Cons ausgefallen sind und auch die Spiele treffen und alles, was dazugehört, fehlt er ja quasi deine ganze klassische Laufkundschaft. Wie bestellt man sonst bei dir? Hast du einen Shop? Hast du eine, oder wie machst du es?
Genau, nee, ich habe noch keinen Shop. Das ist durchaus angedacht, aber ich sage mal, sich auf der Shop-Ebene durchzusetzen, ist natürlich auch eine schwierige Sache. Du hast zum Beispiel den Sphärenmeister. Mhm. Den, was kann man besser machen als der Sphärenmeister? Fast nichts. Also jedenfalls schwierige Sache, da mit vielen Neukunden zu gewinnen. Und man muss hier natürlich rechtlich abgesichert sein. Das heißt, die AGBs müssen passen, die und so weiter.
Also meine Schwester und so weiter.
Genau, meine Schwester hat gerade einen Shop gegründet und sich da durch die ganzen rechtlichen Bedingungen gekämpft. Ich sag mal, es wird früher oder später folgen, aber ich hab, also es gibt ein großes Problem. Wenn du jetzt bei Amazon bestellst, dann hast du deine Ware 2 Tage später.
Ja.
Ja. Wenn du jetzt bei mir was bestellst, was ich zufällig nicht auf Lager habe, was oder was ich höchstwahrscheinlich nicht auf Lager habe, sondern selber erst bestellen muss, dann dauert das oder dann kann das 3 Wochen dauern. Ein bisschen Pech dauert das auch 5 Monate oder so.
Ja gut, das ist natürlich nicht, sagen wir mal,
das kann sich
zeitgemäß, aber sagen wir mal, unter uns Klosterbrüdern hier, du hast ja ein wunderbares Repertoire auch an kleinen Schätzen bei dem Programm. Die hast das du nur einmal. Und ich weiß, da draußen sind sehr, sehr viele, die auch zum Beispiel nach solchen Schätzen suchen. Ich weiß, es ist sehr arbeitsintensiv, solche Einzelartikel zu pflegen. Aber das sind Sachen, die du da hast. Das, vielleicht wäre das ja eine Richtung, wo man hingehen könnte.
Genau, aber ich sag mal,
ja. Weil so etwas finde ich im Netz eigentlich nicht. Also klar, außerhalb von eBay und diesen ganzen Shops und so weiter.
Ja, oder dann auf Amazon für Mondpreise von Einzelhändlern
oder sowas. Ja, genau. Amazon ist ja interessanterweise der Marketplace, den meinst du einfach noch nicht gerade. Der war früher für alle zugänglich. Jetzt musst du eine Grundgebühr bezahlen, die, naja, also ist ja auf jeden Fall so hoch, dass sich das nicht wirklich lohnt, wenn man da nicht sehr, sehr viel macht.
Ja.
Ich persönlich habe jetzt die Tage genutzt, um mal Sachen bei eBay zu verkaufen. Mhm. Das ist halt auch immer eine Möglichkeit für die etwas Sachen, die zumindest gesucht sind. Ja, aber ansonsten, also mir macht am meisten Spaß, dieses 1:1 live zu verkaufen.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Das geht ja
irgendwann auch wieder los.
Man ist ja auch so ein bisschen unter Hobbyisten und hat immer so seine Schnittstellen.
Ne? Genau. Wir sind hart unterspielt.
Ja, und ansonsten habe ich da halt meine, ich sag mal, 10, 15 Stammkunden, die dann halt auch sagen, ich nehme jetzt alles von D&D von dir, bestell's einfach.
Ja. Was ich mir übrigens auch so denke, ne? Ich gerade bei so Systemen, die regelmäßig etwas rausbringen, egal ob das jetzt DSA, D&D oder wie auch immer ist, ein Abo-Modell.
Ja.
Weil wenn ich sage, komm, ich bin Fan von dem System, ich möchte das haben. Ich, ne, Splittermond ist auch so ein Ding. Ne? Mhm. Ich möchte das einfach.
Wenn was neu rauskommt,
schick hin. Schick hin.
Buch ab.
Buch ab, mach.
Ne? Ja, genau. Man könnte dann, ich weiß nicht, naja, Buchpreisbildung, ne? Ich wollte gerade sagen, dann kannst du wahrscheinlich auch mit Rabattaktionen arbeiten, aber.
Ja, es gibt ja durchaus Möglichkeiten.
Kannst du zum Beispiel machen, bei DSA gibt es auch unheimlich viele Spielkartensets oder so.
Ja,
die kannst du halt rabattieren.
Und,
ja. Oder kriegst halt so ein Goodie draufgelegt oder so.
Ja.
Weil du ein Abo
gefährlich
bist.
Also auf
ja. Ja, ich meine, wenn du ein Abo abschließt sozusagen und sozusagen du zahlst für das eine Abenteuer pro Monat in Anführungsstrichen, dass du am Ende des Jahres für deinen Jahresbeitrag noch irgendwie ein Kartenset geschickt hast oder so als Abo.
Ich sag dir, irgendwer klagt dagegen.
Ja, wahrscheinlich.
Selbst wenn du recht hast, hast du viel Geld dafür bezahlt.
Nennen wir es eine klassische Abo-Prämie.
Ja, das kannst du machen, aber.
Ja, genau. Das
schützt dich aber nicht, dass da irgendjemand gegen klagt und vielleicht sogar recht bekommt.
Ja. Das mag sein, aber dann müsste ich ja gegen jeden Zeitschriftenhändler, also gegen jeden.
Verkaufen, aber die verkaufen ja keine Bücher, sondern Hefte. Die sind ja nicht zwingend
Nicht zwangsläufig. Also wenn du jetzt an die größeren Verlage, keine Ahnung, Bertelsmann, die haben ja auch ihre...
Ja,
ihre
das Problem, Bertelsmann, ne, wenn die sich untereinander verklagen, kein Problem. Aber wenn jetzt auf dich als Einzelhändler, das ist ja, du kannst ja so viel Recht haben, wie du willst. Also man sieht das ja, ich gucke zum Beispiel sehr gern die Mediatheke, Holger Kralmeier hast du, von Massengeschmack TV, heißt ja, ist halt so ein kleiner privater Sender, ungefähr 3000 Abonnenten. Der wurde zum Beispiel mal von RTL verklagt. Jetzt hat er gerade eine Klage von NDR und so. Auch wenn der Recht hat, der muss ja erstmal viel Geld vorstrecken, dass er gegen diese Klage.
Ja, und Zeit, das kostet halt auch Zeit. Das ist
genau
das Ding. Die prozessieren dich quasi zu Tode. Es ist halt.
Du musst den Juristen suchen und so weiter. Das ist halt alles.
Ja, ja, gut.
Da habe ich tatsächlich Angst vor.
Ja, gut, aber vielleicht, also, ne, vielleicht nichts für dich, aber vielleicht für den einen oder anderen Verlag.
Genau.
Ja.
Abo-Modell.
Ja?
Unbedingt nicht zu hören, unterstützt lieber die kleinen Händler. Ja, ist ja tatsächlich so, ganz interessant, dass sich viele Händler über Ulysses beschwert haben, weil die jetzt zu viel im Crowdfunding machen.
Ja.
Dann gab es von Ulysses so ein Zugeständnis, dass die quasi jetzt einmal im Monat ein Produkt exklusiv an die Händler schicken, dass sie irgendwie 2 Wochen früher kriegen und ausstellen können.
Okay.
Ja, Crowdfunding ist ja auch so eine so ein zweischneidiges Schwert. Ich meine, es gibt ja auch Crowdfundings, wo es dann Händler Beteiligungen gibt.
Hör mir damit auf, das ist das Schlimmste, was es gibt, weil die fast alle sind so gestaltet. Ich kriege 5 Hefte und ich kriege einmal die Crowdfunding-Goodies.
Ja.
Welchen von den 5 Käufern soll ich die nur geben?
Ja,
also statt, dass ich die 5-mal kriege, dann kann ich ja was damit anfangen. Aber also
als Kunde hast du eigentlich, in dem beschriebenen Fall, keinen Vorteil.
Nee, das
also es sei denn, man könnte sagen, ja, ich brauche mich um nichts kümmern und ich...
Ja, du hast sogar einen Nachteil, ne?
Genau, weil ich bekomme indirekt weniger.
Genau.
Ja, hab natürlich dann das Risiko nicht, weil das Geld hole ich mir dann von dir wieder, weil ich habe es bei dir gekauft, falls da irgendwas nicht klappen sollte, was ja nun mal bekanntermaßen ist, Prometheus.
Ja, richtig, das kann... Das man bindet das Geld ja auch relativ lange, ne? Also wenn es jetzt ein halbes Jahr, ein Jahr... Weiß ich nicht, für 100 Euro kann ich mir auch 2 D&D-Bücher kaufen, die habe ich im Monat verkauft, kaufe mir wieder neu. Also bis 100 Euro habe ich im halben Jahr vielleicht 300 Euro oder 400 Euro gemacht.
Ja,
ja, schade.
Ich habe auch schon kleinere Verlege angeschrieben, zum Beispiel war jetzt Icons, war das, glaube ich. Nee, nicht was, Icons. Auf jeden Fall ein Superhelden-Rollenspiel, das der Norbert Franz übersetzt hat. Die hatten dann Crowdfunding gemacht, da habe ich geschrieben, Mensch, mach doch einen Händler-Pledge. So, jetzt kostet im Crowdfunding das Heft für den ein Heft 20 Euro.
Okay.
Du kannst aber auch als Händler 5 Hefter werben. Möchte dir raten, für wie viel?
100?
Nein, für 95 Euro.
Wow.
Super. Du würdest wirklich einen ganzen Euro Spanne haben.
Ja, und wahrscheinlich muss ich eine verschicken, wofür die dann
auch noch
draufgehen.
Ja.
Also das Leute auch nicht, dass das so weltfremd gemacht wird teilweise.
Ja. Ja, ich meine, ich gehe in einer kaufmännischen Tätigkeit nach und kann dich da natürlich verstehen.
Ich bin Pädagoge und das verstehe sogar ich.
Ja, wozu ich die Corona-Zeit noch genutzt habe, was vielleicht ganz interessant ist, ich habe mich an kleinere Rollenspiele gewandt, zum Beispiel das Buch der Helden heißt es, glaube ich, ist ganz frisch rausgekommen, oder Buch der Königreiche. Auf jeden Fall gab es so kleinere Projekte, mit denen hätte ich angeschrieben, ob die mir nicht ein Exemplar zur Verfügung stellen würden, beziehungsweise ich würde denen halt zum Beispiel Warengutschein im Gegenzug geben, vom gleichen Wert. Das heißt, ich habe ja eh schon relativ viele kleine Verlege, die man so nicht kriegt, stehen. Also Private Eye oder RuneQuest oder sowas. Oder halt System Matters. Gut, die sind jetzt mittlerweile bekannter geworden.
Ich wollte gerade sagen, also System Matters, die haben sich prächtig entwickelt.
Genau, die kriegst du aber nur, wenn du sie direkt da bestellst. Also
die
würden bei Kai steht da, glaube ich, nichts von rum.
Ja, DCC da, das weiß ich.
Ah, okay, mittlerweile schon. Gut.
Ich wäre so ein paar Sachen.
Das wird ja wahrscheinlich die Initiative von Olaf gewesen sein.
Ja, mit Sicherheit.
Ich bin mir nicht sicher, aber Dungeon World könnte auch.
Ach doch, du kriegst sie über Uhrwerk. Mittlerweile.
Ja,
über Uhrwerk.
Ah, okay. Das
stimmt.
Ja. Das kann sein, ja.
Genau. Es hat aber auch eine Weile gedauert, bis das so war. Naja, jedenfalls, neben diesem mittelgroßen System kriegst du wirklich auch die ganz kleinen bei mir. Oder ich habe jetzt aufgetrieben die Manufaktur Zabul. Die machen...
Habe ich die Bilder gesehen im Forum, ja.
Ja. Ich habe sie auch mit.
Ah, nachher nochmal zeigen. Natsch, natsch.
Ja, genau, das hat mich sehr gefreut. Da habe ich halt auch einen Deal mit abgeschlossen. Und ich glaube, das sind so Sachen, diese Würfelsets, also die Würfelboxen so, verkaufen sich halt, glaube ich, live auch viel, viel besser, wenn man sich angucken und fühlen kann, als wenn man jetzt die nur im Internet sieht.
Würfel generell, glaube ich, ne? Also ich bin auch
jemand, Würfel sowieso, genau.
Ich habe Würfel auch schon bestellt, also jetzt in größeren Sets oder so, aber ich sag mal, wenn ich mir einen hübschen Würfel für irgendwas suche, dann kaufe ich mir den auch lieber live.
Also Würfel sind das, wie sagt man das? Das Brotgeschäft? Nee, aber sind immer eine gute
Nebeneinnahme. Brot und Butter.
Brot und Butter, genau. Mhm. Also ich habe immer eine Kiste Würfel stehen, da verkauft sich immer mal ein Set oder einer.
Klar.
Und wenn du auf dem Korn drüber ist, hast du eine Würfel, die du für, weiß ich, 10, 15 Euro einkauft hast, für 50 Euro verkauft.
Mhm. Ich erinnere mich daran, dass wir auf dem Conleo tatsächlich, du hast ja das Händlerproblem in Anführungsstrichen angesprochen, es war der Uhrwerkverlag da als Verlagsstand. Gab es aber beim ersten Mal, glaube ich, nicht mal Würfel, weil einfach die Verlagsprodukte verkauft und mittlerweile verkauft Uhrwerk ja auch Würfelsets. Aber es war kein Händler, also war es auf dem Rollenspielkon und es gab Händler. Ja. Prinzipiell, es gab einen Brettspielhändler, es gab und es gab dann den Uhrwerkverlag, aber es gab keine Würfel auf einer Rollenspielkon. Ne?
Ja, richtig. Es gab früher gab es immer auf der Conleo ein Stand, wo du Würfeleier kaufen konntest. Das hat ja jetzt Sven übernommen.
Genau.
Also für alle, die es nicht kennen, das sind quasi leere Ü-Eier mit zwei Würfeln drinne. Ist also dieser Überraschungs-Ü-Eier-Effekt in Anführungsstrichen. Du weißt, du kriegst zwei Würfel, aber du weißt nicht, was du kriegst.
Manchmal auch einer, manchmal auch drei. Das hängt von der Größe
ab. Ja, das stimmt. Ja, ja. Aber meistens sind es zwei, ist auch egal. Und dann kann man einfach mal für kleines Geld sagen, oh, komm, ich hole mir ein paar Würfel. Und zack, dann holst du sie dir.
Genau. Einkaufs, glaube ich, einen Euro immer.
Ja, ein, zwei, ich bin mir gar nicht sicher. Aber es ist auch nicht so wichtig.
Ne? Fairer Preis. Fairer Würfelpreis.
Genau. Ne?
Ja. Ja, also mittlerweile muss man sagen, dadurch, dass Würfel halt in China auch produziert werden, kann man halt unheimlich günstig Würfel kriegen. Aber es gibt auch hochwertige Würfelstudios wie Q-Workshop.
Ja.
Wobei bei Q-Workshop, also die Würfel sind super hochwertig und echt hübsch, aber 90% der Sets kann man einfach sobald du nicht irgendwie Stadionscheinwerfer in deinem Zimmer installiert hast, kannst du sie einfach nicht lesen.
Genau, das wollte ich auch sagen. Also ich finde die alle schön, das sind Kunstwerke, aber ja, weiß ich nicht, in der Verwendung her, in der Praxis finde ich die eher nicht so praktikabel.
Ja, stimmt. Ja, naja, und jetzt durch DCC gibt es jetzt auch die erweiterte Würfelpalette.
Ja.
Genau.
Auch recht spannend, was da passiert.
Ansonsten, was, also meine Lieblingswürfel sind von Game Science Dice.
Ja, das sind ja die quasi harten Würfel, die quasi die Wahrscheinlichkeiten tatsächlich abbilden.
Genau.
Da gibt es tolle Videos zu.
Ja.
Genau, da hat er, glaube ich, so 20-4-20 übereinander geschichtet von einer anderen Firma und von sich und die haben halt einen halben Würfelunterschied, weil halt sich an der 0 oder so halt so eine gewölbte Kante bildet, zum Beispiel. Oder bei der 9 oder 8 halt entsprechend.
Mhm.
Das ist schon sehr spannend.
Ja. Okay. Die sind halt, das sind die mit den ganz scharfen Kanten, die mit den Bruchkanten.
Ich weiß noch gar nicht, ob ich müsste ich mal in der Hand halten.
Der Typ von Game Science hat ja auch relativ viele Würfelarten erfunden, wie W50, W60, ich glaube auch der W30, glaube ich, auch auf seiner Kappe.
Also, oh, dann hat er aber früher angefangen. Weil den W30, den.
Gibt es schon seit Ruf des Warlock.
Ich wollte gerade sagen, Ruf des Warlock, genau.
Ja. Ja, das sind also für alle, die wirklich Würfelfans sind, kann ich nur empfehlen, nehmt ruhig ein bisschen Geld in die Hand, kauft euch Game Science Dice, die sind wirklich gut. Die sind wirklich gut.
Also ich bin mal gespannt, Chessex hat jetzt eine neue Würfelserie so in Lab-Tubes, also so kleine Reagenzgläsern gemacht. Ja. Da werde ich mal ein paar Sets einkaufen, ob die gut gehen. Das sind halt zum Beispiel, die kosten aber auch 10 Euro.
Eevee zum Beispiel verkauft auch solche. Also Metallwürfel in diesen Reagenzgläsern. Habe ich auch welche gekauft. Also kann ich dir sagen, verkaufen sich gut.
Also schönen Gruß an Ivi. Du hast eine super Würfelpalette. Also du hast eh schöne Sachen in deinem Shop, aber die Würfel sind wirklich einmalig.
Ja, ich habe auch einige Würfelbeutel von ihr tatsächlich mal eingekauft und auch wieder verkauft.
Eevees Nerd Shop.
Toller Job.
Geht auch in die Shownotes.
Ja. Ja. Genau. Ja, okay, das war jetzt so ein bisschen was über deinen Shop. Du hast ja auch quasi für Verlage schon nebenbei gearbeitet. Ich erinnere mich da, glaube ich, das Lektorat von Deadlands Hell on Earth, habe ich jetzt auf dem Schirm.
Richtig. Mhm. Ich war 5 Jahre lang in der Pathfinder-Redaktion. Lablord habe ich mit übersetzt. Ja, das sind so die Highlights, sag ich mal. Bei DCC habe ich auch noch lektoriert.
Stimmt.
Bisschen.
Mhm. Ja.
Oder Fahnenlektorat gemacht, um genau zu sein. Das heißt, die ersten Magie-Zauber-Kapitel gehen auf meine Kappe.
Oh, da werde ich mal ganz genau durchlesen.
Ja, genau. Wenn ihr Beschwerden habt, wisst ihr, an wen ihr euch wenden müsst.
Da sind auf jeden Fall ein paar sehr harte Fehler ausgebügelt worden.
Mhm, sehr gut. Ja, gut, das ist legitim. Dafür ist das Fahnenlektorat ja da, ne?
Ja. Ja. Ja, du hast halt, die Lektoren haben wahrscheinlich so auf Sprachliches geachtet. Ich habe halt wirklich die Würfel verglichen, ne? Dass da steht. Das heißt, du hast ja ganz, was weiß ich, beim Zauber steht ein W3 plus 1, beim ja. nächsten Grad ist ein W4 plus 1 und da waren halt echt einige Fehler drin, weil es halt nur kopiert wurde, der Text, aber die Würfel nicht angepasst wurden.
Ah, okay. Und
da habe ich halt relativ viel ausgebügelt.
Ja. Hast du da aktuell was in der Mache? Worüber du reden darfst?
Ja, ich bin nicht mehr bei Verlegen, so kann ich zumindest sagen, sondern versuche ja ein bisschen was Eigenes zu kreieren. Das heißt, wir haben ja schon gehört, es werden Fansigns werden. Es gibt aber noch ein Projekt, was mir sehr am Herzen liegt, nämlich M20, Microlight 20. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt.
Ja, wahrscheinlich das schon. Kommt beim Uhrwerk Verlag jetzt raus, richtig?
Ja. Nee, das ist Microlight.
Ah!
Heißt Microlight?
Microscope. Ja, genau. Ja, ja. I'm sorry.
Genau, das ist noch was anderes. Genau, Microlight 20 ist quasi eine kondensierte D20-Version auf 3 Attribute, 4 Fertigkeiten, auf ganz wenigen Seiten, dass du halt quasi D&D-3-Module auf Cons spielen kannst mit ganz wenig Regeln.
War das irgendwie Regeln quasi auf einer A4-Seite oder sowas auch? Oder?
Die so Grundregeln passen tatsächlich auch auf einer A4-Seite. Die gab es mal publiziert vor ungefähr 10 Jahren auf der RPC von das war ein Anime-Verlag, der das gemacht hat, von Dirk Remmeke. Der hat da gearbeitet und der hat das so quasi als Promo für das Anime genommen und das System halt übersetzt.
Das ist sehr cool, sehr witzig. Ich habe sowas tatsächlich vor 20 Jahren sowas Ähnliches auch mal gemacht, auf 3 Attribute eingedampft und habe dann sozusagen so ein super, super leicht Rollenspielsystem gemacht, um das mit Schülern in der Förderschule für geistige Entwicklung zu spielen. Ja. Also tatsächlich ja, in der Pädagogik, ne? Also die halt in der geistigen Entwicklung gefördert werden sollten und dann im Rollenspiel die Regeln mussten so einfach sein, dass du mit einem einfachen Würfelwurf schon sehen konntest, was passiert.
Ja. Das Tolle ist, finde ich, so ein bisschen so der OSR-Gedanke. Du kannst dann mit der OSR quasi alles spielen, was aus dem Kosmos kommt. Und mit der Variante kannst du halt alles spielen, was aus dem D&D-3-Kosmos kommt.
Ah, okay. 3, 3, 5. Pathfinder.
Genau. Ja. Das ist so die Idee gewesen. Und die Edition ist ganz neu, von 2020. Das heißt also M2020. Okay. So 16 Seiten lang. Und ja.
Ich bin gespannt. Wir werden das spätestens auf dem nächsten Runden Spiele, wann auch immer das sein wird, werden wir das dann mal testen.
16 Seiten ist natürlich ein gutes Druckformat, ne?
Ja.
Genau. Also gut, muss man sehen, wie es auf Deutsch wird.
Heftchenformat. Ja, stimmt. Das ist ja vor allem im Englischen und Deutsche wird die Seitenzahl ja gerne mal ein bisschen größer.
Richtig. Ja, aber 20 Seiten mache ich auch nicht cool, nicht fett.
Geht auch. Genau, 20 geht auch.
Oder machst du das über einen Shop oder machst du ein Crowdfunding oder was hast du dir gedacht?
Hauptsache durch die Teilbar.
Ja, also als nächstes stehen ja die Fansigns an. Das wird wahrscheinlich ein Crowdfunding, Privat-Crowdfunding werden, sag ich mal. Das heißt,
ein Vorverkauf.
Vorbestellung, genau.
Okay.
Ja. Da kann ich noch eine Sache erwähnen, die ich noch gar nicht erwähnt habe. Nämlich der Sache der Spende für. Also die Spende gegen Rassismus, so für den Verein gegen Rassismus. Wir werden von
du spielst auf die Fanzine-Sache von System Matters
an. Ja, genau. Da wird nochmal 1 Euro von jedem Fanzine von uns auch nochmal gespendet werden.
Ah, ja.
Das heißt, wir werden für jedes Fanzine quasi 5 Euro einsammeln und dann immer 1 Euro
sehr schön
davon spenden. Das wird wahrscheinlich für beide Fanzines gelten.
Ja. Je nachdem, wie gut das klappt, werden wir Microlite 2020 dann auch privat crowdfunden oder vielleicht auch richtig crowdfunden. Vielleicht bei Startnext. Mhm. Also ich bin nicht so der Kickstarter-Freund, obwohl es natürlich die größere, viel größere Reichweite hat.
Ja, Games on Tabletop ist ja auch noch eine Variante.
Boah.
Ne? Keep us posted, wie man so schön sagt. Also halt uns mal auf dem Laufenden.
Genau, raus rein, dann können wir es teilen.
Genau.
Ne? Ja. Übersetzer wird Olaf sein.
Ah, ja, ist eine sichere Bank.
Genau.
Ja.
Sehr schön. Ja, das klingt gut.
Schön.
Klingt sehr, sehr gut.
Das bist heißt, du denn. Ja. Entschuldigung, mach du. Bitte. Nee, mach. Ich wollte eigentlich nachfragen, ob du noch irgendwas in Richtung Slay oder Dungeon Slayers oder wie auch immer machst.
Ja, da sind wir natürlich auch, oder bin ich auch aktiv. Aber wenn ich sage, sind wir, gilt das mal für die Grenzland-Slayers. Das heißt, insbesondere Siko macht da halt auch sehr viel noch. Der arbeitet zum Beispiel an Pipe-Slayers. Mhm. Und um dem noch mal ein bisschen Schub zu geben, wir haben ein Dschungelabenteuer für Cthulhu 1920. Das hat der Autor umgeschrieben auf die Vertang-Regeln.
Ja.
Diese kostenlosen.
Ja.
Kennt, sagt euch auch was. Und ich wollte dazu noch die DS Pipe Slayers Regeln dazusetzen. Da es die noch nicht gibt, machen wir dann quasi aus den jetzt vorhandenen quasi, mache ich so eine vierseitiges Preview Edition. Mhm. So dass man es damit auch spielen kann. Sehr also schön. Pipe Slayers ist noch in der Pipeline. Dann in der Pipeline, die Slay hat die Sarah, aka Agonira übernommen. Die Nummer 5 wird irgendwann kommen. Ich werde sie auch drucken. Dann gibt es noch Star Slayers. Es, offiziell gesagt werden zu Star Slayers kann, dass wir genau, es gab auch Forst Wetterstein, machen wir von den Grenzlandslayern jährlichen Treffen und da war auch der Konstantin, also Blackeratz und die Agonira. Und Konstantin hatte irgendwie mir erzählt, was zu er ist in der Star Slayers Redaktion, hatte mir erzählt, dass oder fangen wir nochmal anders an. Genau, CK hat quasi gesagt, dass die Daten für Star Slayers hatte er auf so einem System geschrieben, im Layout-System. Das war wohl kostenlos oder günstig. Jedenfalls wird das aber nicht mehr supportet. Das heißt, die Daten sind im Prinzip verloren.
Ja.
Das war so der Zwischenstand. Konstantin hat dann aber gesagt, er hat die auch noch als Word-Dateien oder so. Das heißt, so einen noch verwertbaren Status. Und im Prinzip stehen die zu 90%. Da habe ich ihn gefragt, ob wir uns nicht mal an CK wenden wollen und fragen wollen, ob wir das nicht sozusagen zu Ende führen dürfen.
Ja.
Das heißt, dann ist sozusagen eine Edition, die dann, wie das bei D&D auch so schön heißt, in beeinflusst von CK und Fabian Maruschat oder Mauruschat, alias Sir Slayerlord, der das ja ursprünglich erfunden hat oder durchziehen wollte, der jetzt auch noch ein bisschen mitarbeitet, aber dafür keine Zeit mehr hat. Jedenfalls, dass er dann eine Redaktion bildet mit ein paar anderen Leuten, die wir uns auf der Slaymension gesucht haben, 2 Jahre Zeit gegeben haben. Das erste Jahr davon ist um und wir haben jetzt zumindest einen Status, den wir Beta testen. Klammer auf, mal wieder für einige, aber
was ändert sich denn für die, die vielleicht Star Slayers kennen damals? Es gab, ich meine, auf der vorletzten RPC gab es dann für einen 10er oder so beim Uhrwerkstand die Star Slayers Vanilla Edition. Werdet ihr daran irgendwas ändern?
Also ist.
Jein.
Ja. Die Vanilla Edition ist ja schon an sich eine große Änderung gewesen.
Ja.
Genau, wir hatten das eine Jahr war CK persönlich auf der Slaymension und hat halt mehrere Runden Star Slayers gespielt.
Ja.
Das Feedback war allerdings eher negativ. Man hat halt die sogenannten Star Slayers gespielt. Also quasi Warhammer-mäßige Marines.
Ja.
Die durch ein Ereignis quasi ihr Gedächtnis verloren haben und jetzt auf von Anfang an auf Stufe 0 oder auf Stufe 1 wieder anfangen. Also die Erklärung ist, dass sie noch nicht alles können, ist halt, dass sie das Ereignis gab, wo sie das Gedächtnis verloren haben. Und nach halt das Wiederentdecken. So dann halt der Stufenaufstieg. Hat aber viel nicht gefallen, weil das naja, jedenfalls daraufhin
kann ich verstehen, ich fand das auch nicht so doll. Ja,
daraufhin ist halt die Vanilla Edition entstanden, die ja viel mehr Firefly-Feeling hat, sag ich mal.
Genau.
Und so. Ja, und wir versuchen schon anhand der Originaldaten das so weiterzuführen. Also ich hätte als erstes, hätte ich das schon gerne gehabt, dass Star Slayers quasi als Universalsystem funktioniert, musste dann aber einsehen, dass das nichts wird, weil halt Hintergrundwelt viel zu stark mit dem Regelsystem vernetzt ist. Also dann hätte man quasi nochmal bei Null anfangen müssen.
Wir hätten einen Baukasten für Aliens machen müssen, so oder sowas in die Richtung wahrscheinlich.
Ja, sowas wird es sicherlich schon geben, aber du musst ja, du hast ja allein dadurch, dass du diese Zieh-Energie da drin hast.
Ja, gut, okay.
Das ist schon, oder so ein paar so spezielle Sachen, wie du halt, was weiß ich, dann kannst du halt kein Star Trek spielen oder so.
Na gut, du kannst es rauslassen. Du
kannst es rauslassen, aber
im Sinne eines Baukastens wird's aber halt zuschaltbar sein müssen und nicht rauslassbar.
Ja.
Also optional, und das ist halt schwierig. Deswegen sind jetzt halt ist das schon direkt mit der Welt verbunden. Da wird sich sicherlich noch einiges ändern.
Das ist aber so eher das Thema Universalsystem versus spezielles System für Welt. Ich glaube, das wollten wir auch irgendwann nochmal behandeln, aber später.
Kommt in die Pipeline.
Genau.
Genau. Also in dem Fall, sag ich mal, hat es keinen Sinn gemacht, daraus zu versuchen, Baukasten zu machen. Das habe ich dann relativ schnell eingesehen, weil es gab dann halt nicht nur eine Stelle, sondern es gab halt 5 Stellen, wo das so wäre, und dann hätte man quasi nochmal von Null anfangen müssen.
Ja. Ja, ja, so. Spannend. Also das ist Star Slayers. Ich halte das den ersten allerersten Entwurf, ich glaube, als PDF gab es das mal, gelesen hatte, dachte ich, ui, ich hoffe, das wird noch hart verbessert. Also der allererste Entwurf hat mich geschockt, so ein bisschen, weil das so sehr...
Also du hattest irgendwie so eine Pre-Beta damals mal.
Ja,
so.
Genau.
Ja, das war was anderes.
Das gab es, glaube ich, auf der Dungeon Slayers Seite mal zum Download, ganz am Anfang, als die Idee aufkam.
Ja.
So wie...
Ich erinnere mich dunkel, glaube ich, so, dass es anfangs sogar ein Fanwerk war.
Ja. Irgendwie sowas.
Ist auch egal.
Weiß auch nicht mehr. Also es gab zum Beispiel, genau sein gab es das nicht, der Autor von Gamma Slayers, der hat zum Beispiel auf Basis von Gamma Slayers eine Alien-Kampagne geschrieben, die 10 Abenteuer lang war, absolut abwechslungsreich. Und die er nie veröffentlicht hat.
Das ist natürlich doof.
Einer der wenigen, die sie wahrscheinlich gesehen haben. Und ich habe auch gesagt, Mensch, bring das doch. Aber er wollte das nicht machen, weil es halt mit Alien im Copyright-Konflikt stand. Deswegen hat er das nie als Fanwerk oder sonst was veröffentlicht. Da echt, echt schade.
Wenn man es jetzt regeltechnisch umschreibt, könnte man das ja auch das Alien-RPG von
ummünzen.
Wahrscheinlich.
Aber gut. Ja gut, hätte man vielleicht auch irgendwie anders ummünzen können. Aber ist nun mal sein Recht zu sagen, nö, möchte ich nicht. Na, also das, ich finde es schade. Wobei ich auch sagen muss, dass Gamma Slayers, also ich hatte damals, war auch mit in den Beta-Test drin gewesen, habe auch damals hier den rostigen Schlüssel, das Einstiegsabend.
Rostige Fahrt?
Der rostige Fahrt.
Oder Schlüssel kommt auch irgendwo, ne?
Ja,
Rost. Rosten. Das rostige irgendwas.
Ich komme leider nicht drauf, wir werden es in die Shownotes reinpacken, weil ich müsste jetzt in die Regale irgendwo gucken. Habe auch das mitgemacht und es war beides für mich nicht so 100% rund. Also ich mochte die Szenerie dahinter. Mich hat dieses Endzeit und dann auch noch auf dem DS-System, das fand ich schon sehr, sehr verlockend. Das war schon sehr, sehr gut. Aber viele Sachen haben mich da drei.
Ich sag mal, bei Gamma Slayers ist es ja so ähnlich wie bei Star Slayers, dass Gamma Slayers an sich, so wie es geschrieben ist, auch schon wieder sehr speziell ist.
Ja.
Aber trotzdem nutzen viele das ja halt als Baukasten. Mhm. Das heißt, wir haben zum Beispiel sehr oft Metro 2033 damit gespielt.
Ja.
Damit halt auch ganz hervorragend. Ja, also du kannst damit deine eigene Endzeit oder auch Cyberpunk-Sachen machen.
Hätte ich aber auch mit Savage Worlds machen können.
Da gibt's noch, es gibt genug Möglichkeiten dafür.
Ja. Oder mit einem Surfer-System. Oder mit anderen.
Ja, auch mit DSA machen können. Oder?
Nee. Ja, sicher.
Unwahrscheinlich. Also klar, geht irgendwie alles, tut aber halt nur weh.
Ja. Ich kann auch statt Auto zu fahren auf meinem im Kopfstand versuchen zur Arbeit zu kommen.
Oder, vielleicht wirst du ankommen.
Oder auf dem Hintergrund.
Nein, wollen wir nicht bashen. Ne? Jeder so wie er will. Ich wollte eigentlich darauf hinaus, wenn ich ein Universalsystem rausbringe, ne? Also Gamma Slayers ist kein Universalsystem. Das ist ja schon darauf gemünzt, dass es funktionieren soll. Und ich fand nicht, dass das. Ich glaube, man hätte vielleicht auch ein bisschen mehr testen sollen, müssen.
Ich sag mal, aber du hast natürlich halt die DS-Engine. Und die ist ja so eine Art. Naja, das heißt kein Universalsystem, aber es ist halt so ähnlich. Ne? Du kannst halt sie sehr leicht anpassen.
Ja, ja.
Ich meine, was damit alles gemacht wurde, Zombie Slayers.
Ja, natürlich.
Etc. Und das ist.
Das ist immer so ein Western-Ding.
Ja. Ja, stimmt, das ist auch ein super Ding. Das müsste früher oder später auch noch kommen. Also, das wird es auch noch gedruckt geben.
Wird auch noch mal überarbeitet?
Nee.
Nicht?
Also, schade.
Schade. Also, was wollt ihr? Mir fallen da so ein paar Ideen ein, was man da ändern könnte.
Ich glaube, dass.
Modernisieren, würde ich sagen.
Ja. Ja, also mir fallen auch unzählige Sachen ein, aber ich glaube, der Autor ist da jetzt nicht so interessiert dran, da noch groß was dran zu arbeiten. Ja.
Wir werden das am Rande mal.
Ich höre es mir gerne an. Habe ich die Erlaubnis gekriegt. Ich habe ja damals das Lektorat von dem Buch gemacht, das auch zu drucken für einen fairen Preis.
Ja.
Und das ist irgendwie bloß der Druckauftrag, da hat das nicht mit hingehauen. Deswegen ist es noch nicht gedruckt.
Naja. Na gut. Naja, wir werden sehen, wir werden berichten.
Sollte eigentlich ein Special zur Slavage werden.
Genau.
Ganz kurz noch zu Gamma Slayers.
Ja.
Ja. Da hat sich der Autor zu Wort gemeldet, Stefan Busrufen, alias Wisp. Und der ist mittlerweile Arzt, macht sehr viele Hygieneseminare, ist also gerade auch in Corona-Zeiten mit vielen Corona-Patienten beschäftigt und hat einfach geschrieben, dass das zeitlich überhaupt nicht mehr schafft, dass es immer so ein Herzensprojekt ist, dass er es total toll findet, dass er seit 3 Jahren zwar nichts mehr gemacht hat, aber dass das in der Community fortlebt. Und insofern hoffe ich auch, dass weiterhin zu Gamma Slayer Sachen erscheinen, zum Beispiel gute Chance zum Community Adventskalender. Da gibt es ja jedes Jahr mindestens 24 Artikel. Ich darf das dieses Jahr das erste Mal betreuen.
Das ist auch immer ein großartiges Ding. Das habe ich auch mal gesagt. Wenn die großen Verlage sich davon für ihre großen Systeme was abgucken würden, gibt's ja immer mal wieder, aber irgendwie nicht richtig konsistent. Ja,
Wintermond hatte das zum Beispiel.
Hatte das mal. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ob dieses Jahr wieder kommt, aber es muss halt betreut werden. Das ist halt das Ding. Man muss halt jemanden haben, der sich auch drum kümmert. Ich finde das sehr, sehr geil. Also gerade, das fand ich super. Also tatsächlich diese One-Sheet-Geschichten super.
Also, das ist ja das, was mich früher unter anderem zu DS hingezogen hat. Dass da so eine extrem geile Community hinter ist, die einen Output hat, einfach als Fanwerk, wo man einfach aus den Raum schmeißt, egal ob das mal eine kleine Loot-Tabelle ist, ob das One-Sheet-Abenteuer sind, wo man einfach mal 4-5 Stunden die Ostereier jagt. Ich denke auch immer noch an das Weihnachtsabenteuer, was total großartig trashig ist.
Das ist ein richtiger Funhouse-Dungeon.
Santalus heißt es, glaube
ich. Ne? Das Santalus, genau. Ich habe es heute Morgen noch in der Hand gehabt, weil ich aufgeräumt habe.
Geil.
Es gibt noch Stille Nacht, Obernacht.
Ja, also es ist einfach toll, was sie da so raushauen. Ja.
Ich stelle mal eine Frage und vermute mal, dass ihr weit vorbeirasselt. Nämlich, wie viele Seiten hat der letztjährige Adventskalender gehabt? Also von dem Material, was da
du meinst,
was man runterladen
kann. Also quasi PDF-Seiten, wie viele PDF-Seiten?
Ja, genau.
Ich
einfach mal eine Schätzung abgeben.
Ich würde sagen, mit einem 10er-Schnitt liege ich vielleicht keine schlechte 120.
Ja, da würde ich drüber liegen. Ich würde so auf knapp 300 tippen.
Na, es waren knapp 800.
Ui! Ui, ui.
Es wurde allein ein Regelwerk neu veröffentlicht, Witch Slayers. Das hatte rund 300 Seiten.
Ui, okay.
Und dann gab es eine Zusendung, der hat so ganz viele kleine Artikel gemacht. Was weiß ich, Packpferde, Artikel zu Hunden und so weiter, hat dazu geschrieben, bitte über den Kalender verteilen.
Geil.
Der Organisator hat aber gelesen, bitte alle auf einmal machen.
Oh.
Da 300 Seiten oder so, die es insgesamt umfasst, auch alle an einem Tag gekommen.
Okay.
Also ganz schön krass.
Ja, krass.
Das ist heftig, ja.
800 Seiten.
Ja, ich hatte nämlich vor, das zu drucken, aber das war außerhalb jeglicher.
Ja.
Und bei Witch Slayers hätte man zu viel ändern müssen, weil er hat zu jedem Bild quasi Beleglink gepostet und allein diese Beleglinks am Ende des Heftes sind 40 Seiten lang.
Und das ist, Witch Slayers ist Hexenjagd oder was ist das?
Ja, das ist so ein bisschen so, geht in Richtung
Warhammer? Von
Warhammer, Witcher, Hexen.
Okay. Das ist auch echt ziemlich cool, ne?
Ja. Das kann ich mir damit richtig gut vorstellen. Also, das ist ja nicht schlecht.
Also, du siehst, stilles Outing. Wir haben den letzten Community-Kalender quasi verpennt.
Ja, ich versuche eigentlich noch im Zuge dessen, dass ich den jetzt mache, dass ich da mal versuche, jeden Monat 3 Sachen vorzustellen. Ja.
Genau. Ja, sehr schön. Das finde ich gut. Also solche Community-Aktionen könnten im Grunde viel häufiger kommen und auch andere Verlage können sich da oder andere Systeme, könnte man ja auch sagen, könnten sich da echt
Inspiration holen, ja.
Mit mehr als eine Scheibe abschneiden. Ja, und
zumal das Thema seit 5 Jahren, sage ich mal, verlagstechnisch so ein bisschen durch ist, ne? Wenn es neues erschienen ist, aber trotzdem die Community schreibt noch vor sich hin.
Ja gut, das kommt immer mal wieder neu dazu. Liegt ja auch so ein bisschen daran, dass es manchmal auch ein bisschen still bei Dungeons & Slayers ist, ne? Also du hast eine aktive Community, aber ich habe immer so das Gefühl.
Die ist eine Zeit lang verschwunden, das stimmt schon.
Genau.
Ja.
Ja? Ist okay, das ist jedem sein Recht, jeder soll seine Prioritäten setzen. Ne? Ist manchmal nur eben für Leute schwierig, die zum Beispiel mal wieder ein Grundregelwerk kaufen wollen oder sowas und es nicht drucken dürfen.
Es ist halt ein bisschen wie mit George Martin, der seine Bücher nicht fertig schreibt.
Ja, genau.
Da ist dann irgendwie so ein bisschen für mich die Grenze auch, ist es ein Anrecht der Fans oder ist es eigentlich das Privileg oder Vorrecht des Autors? Ne? Also sozusagen, also welche Verantwortung trägt man denn für sein Werk in dem Sinne? Und das stelle ich einfach mal als offene Frage in den Raum.
Mit dieser philosophischen Frage würde ich mich jetzt eigentlich schon mal verabschieden und würde euch sagen, habt viel Spaß, spielt weiter und passt auf euch und auf eure Gesundheit auf.
Ja, vielen Dank, Ingo, dass du heute da warst und spielt weiter und ich würde dir jetzt tatsächlich mal das Schlusswort überlassen.
Ja, vielen Dank für die Einladung und ich sag mal, kauft mal wieder bei eurem Händler um die Ecke ein.
So machen wir das.